MB präsentiert.
Du bist der Held auf der Suche nach fantastischen Abenteuern, die hinter jeder dieser Türen auf dich warten. Du brauchst deine ganze Fantasie in immer neuen Kampf von Gut gegen Böse. Das echte Fantasy-Spiel Hero Quest, neu von MB.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobi.
Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, hallo an die Empfangsgeräte dort draußen.
Die am Drücker.
Ja, die sind am Drücker geblieben, sehr richtig.
Das freut uns sehr, denn wir sprechen heute mal über was anderes. Wir machen was anderes heute als sonst, ein bisschen zumindest.
Ja, gar nicht Amiga, naja.
Ja, noch nicht mal so richtig Computerspiel.
Naja.
Oder vielleicht auch so ein bisschen, aber in erster Linie sprechen wir über ein Brettspiel oder in diesem Fall müsste man ja eigentlich sagen ein Tabletop-Spiel, das trifft es vielleicht ein bisschen eher. Wir sprechen über Hero Quest.
Ja, sehr richtig. Heute geht's um Hero Quest, ein Brettspiel, beziehungsweise heute würde man wahrscheinlich eher sagen ein Dungeon Crawler. Das ist so eine Mischung aus, Tobi, du hast es gerade schon gesagt, Tabletop und ein ganz bisschen Rollenspiel.
Ja.
In unserem Fall Hero Quest können bis zu 5 Spieler mitspielen. Dabei übernimmt einer die Rolle des Spielleiters. Er erzählt die Geschichte, er steuert die Monster und die anderen spielen die 4 Helden. Da gibt es einen Barbaren, einen Magier, einen Elfen, der in der deutschen Version übrigens Alp heißt, und einen Zwerg. Und das klingt schon relativ doll nach Pen and Paper, also nach klassischem Pen and Paper Rollenspiel.
Ja, allein schon die Archetypen, die du gerade aufgezählt hast, ne?
Genau. Der große Unterschied ist allerdings, dass man auf einem Spielbrett spielt, darum auch Tabletop. Darauf hat man dann den Dungeon, darauf bewegt man die Spielfiguren, der Spielleiter bewegt die Monster. Und es geht eigentlich darum, den Dungeon von Monstern zu befreien und Schätze zu bergen. Und wenn man ganz ehrlich ist, echtes Rollenspiel ist dann nicht vorgesehen. Zumindest nicht bei Hero Quest, klassischerweise.
Genau.
Das als kleinen Einstieg in die heutige Folge. Wir könnten noch einmal schnell die Key Facts durchgehen. Was ist Hero Quest, beziehungsweise wann ist Hero Quest überhaupt? 1989 ist das rausgekommen, ganz im Ursprung. Das Ganze wurde designt von Stephen Baker für Milton Bradley. Die alteingesessenen 90er-Jahre-Kids von euch, die werden MB eher kennen als Milton Bradley.
MB präsentiert.
Genau, ihr wisst schon, der Junge, der den Gong schlägt, diesen riesigen. Der andere Verlag, für den das Ganze gemacht wurde, war dann wiederum Games Workshop. Und es ist ein Brettspiel, ein Dungeon Crawler.
Du hast gerade 1989 erwähnt. Wir bleiben zumindest hier ein bisschen klassisch und tauchen ein in das Jahr, schauen uns mal so ein bisschen um, was da so los war. Im Bereich Videospiele gab es mit dem Game Boy ein Mega-Klassiker, der ist rausgekommen in dem Jahr. Ansonsten gab es aber auch an Games einiges, was erwähnenswert ist. Final Fight ist rausgekommen, Teenage Mutant Ninja Turtles, in der Arcade zumindest. Golden Axe ist erschienen, haben wir in unserer Folge 93 drüber gesprochen. Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, Populous, Xenon 2 oder Xenon 2, R-Type 2, SimCity und Ease Teil 1 und 2 als Compilation auf CD-ROM für die PC Engine. Sind ein paar Sachen dabei, die man gespielt haben könnte und auch sollte aus meiner Sicht.
Bemerkenswert finde ich, dass 1989 schon eine CD-ROM-Compilation rausgekommen ist.
Ja, stimmt.
89 schon. Da war das Mega-CD noch nicht in Sicht.
Da hatte ich noch nicht mal einen CD-Player.
Ja, das ist krass.
Ja.
Und auch im Kino gab es ein paar echte Banger. Zum Beispiel Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Natürlich gab es im selben Jahr auch das Lucasfilm Games Adventure. Batman kam in die Kinos, ach Gott, habe ich den Film geliebt. Zurück in die Zukunft 2, Der Club der Toten Dichter, Ariel die Meerjungfrau, Schöne Bescherung, Ghostbusters 2, Friedhof der Kuscheltiere und der James-Bond-Film Lizenz zum Töten.
Und passend zum Mauerfall gab es natürlich auch die musikalische Begleitung. David Hasselhoff stand auf der Mauer, hat sie zum Einsturz gebracht und sang dabei I've Been Looking for Freedom, auch aus dem Jahr 89. Krass, wie lange das auch schon her ist in Wirklichkeit. Mhm. The Look von Roxette war übrigens auch im gleichen Jahr in den Charts. Ist auch so richtig schönes Zeitzeugnis, finde ich. Es klingt so richtig nach frühen 90ern.
Ich finde, es klingt noch echt krass nach späten 80s.
89.
Ja, später 80s.
Und wo wir nun schon über ein für uns ein bisschen neues Thema in diesem Podcast sprechen, HeroQuest, Brettspiel, Tabletop, Dungeon Crawler. Wie kommen wir eigentlich da drauf? Also warum besprechen wir hier ein Brettspiel? Hast du irgendeine Verbindung zu HeroQuest?
Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe HeroQuest damals gehabt. Ich habe das bekommen. Ich glaube auch ziemlich am Anfang. Und ich habe das einfach unglaublich gerne gespielt. Ich fand diesen Kasten damals einfach cool. Die Figuren waren unglaublich cool. Das Spielbrett, das Dreidimensionale. Man kannte ja, Mensch, ärger dich nicht als Spielbrett oder so mit diesen Figürchen halt und ein paar Würfeln. Und plötzlich hat man da so ausmodellierte Figuren. Einen Barbaren mit Schwert, der Skelette kaputt haut. Ich meine, wie cool ist das bitte?
Voll.
Das habe ich gehabt und ich habe das sehr, sehr gerne gespielt damals, habe es geliebt. Ja, und irgendwie habe ich gedacht, hey, wir sind ein Retro-Podcast. Warum sollen wir denn nicht auch mal über ein Brettspiel sprechen? Weil es ist älter als 20 Jahre.
Check.
Und es gab ja auch eine Versoftung, über die wir nachher nochmal ganz kurz sprechen.
Check.
Und es ist auch geil.
Check. Dreimal check.
Und bei dir, Tobi, wie sieht's aus? Hast du eine Verbindung zu HeroQuest?
Jein. Also, ich habe es nicht gehabt. Und insofern auch eher selten gespielt. Es gab so ein paar Freunde in meinem Kreis, die das hatten. Du gehörtest dazu. Mhm. Und es war einfach ein Name, an dem kann man nicht vorbei. Das hat man auf jeden Fall schon mal gesehen oder zumindest davon mitbekommen. Und es kam auch vor, dass wir das hin und wieder mal gespielt haben, auch bei dir ja. Mhm. Aber so richtig eine echte Connection habe ich zu dieser Brettspielvariante eigentlich nicht. Die habe ich dann doch eher zu der Videospielversoftung. Mhm. Die ich auf dem Amiga hatte und da auch gern gespielt habe. Und da haben wir auch so eine kleine gemeinsame Geschichte, beziehungsweise ein kleiner Moment ist es ja eigentlich erst. Es muss so im Winter 1993 gewesen sein. Da war ich bei dir zu Hause.
Okay.
Wir haben irgendwas gezockt und es kam ein Kumpel vorbei, Tomek.
Ja.
Der hat den Stapel Disketten dabei und unter anderem auch HeroQuest. Und ich erinnere mich noch ganz gut dran, dass wir da bei dir im Kinderzimmer saßen, auf dem Fußboden vor deinem Amiga. Und er uns dieses Spiel präsentierte, das wir vorher nicht kannten. Und ja, dass wir da zu dritt, meine ich, glaube, wir waren nur zu dritt, dann bei dir in deinem Kinderzimmer da die ein oder andere Runde HeroQuest gespielt haben. Und seitdem bin ich auch immer, wenn ich die Musik höre zu diesem Spiel, von diesem Spiel, immer erinnert an genau diesen Moment dort bei dir im Kinderzimmer. Und ich weiß das deswegen noch so genau, dass es 93 gewesen ist, weil unmittelbar danach waren wir draußen, wir sind rausgegangen und irgendwie lag da als Ohrwurm der Song It's Alright von East 17 in der Luft oder in unseren Köpfen, wie auch immer. Und der ist aus dem November 93.
Ach.
Den hatte auch nee, du hattest ihn, glaube ich, nicht, ne?
Olli hatte die Single, Tomeks großer Bruder.
Ja, stimmt, Olli war das. Der war, glaube ich, nicht da an dem Tag, aber irgendwie geisterte dieser Song für mich in Verbindung mit diesem Spiel in dieser Zeit irgendwie so rum. Und von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass es im November 93 gewesen sein muss.
Mhm. East 17 und HeroQuest. Nicht schlecht.
Ja, ja.
Gute Mische.
Auf jeden Fall.
Das war jetzt unsere Vorgeschichte. Schauen wir uns doch mal die Vorgeschichte von HeroQuest an. Das machen wir ja auch klassischerweise. Und wenn wir uns HeroQuest anschauen, dann müssen wir uns zuvor die sogenannten Kriegsspiele, die Wargames, anschauen.
Und wir sprechen nicht vom Film Wargames.
Richtig, richtig. Da müssen wir wirklich viel weiter zurückgehen, denn die Kriegsspiele, Wargames, die wurden bereits Ende des 18. Jahrhunderts durch einen gewissen Johann Christian Ludwig Hellwig entworfen. Und das war genauer gesagt im Jahre 1780 schon im damaligen Preußen. So lange ist das schon her.
Mhm.
Das ist richtig krass, finde ich. Und das basierte damals noch auf Schach. Also man hatte da Schachbrettmuster, konnte damit aber schon recht realistische kriegerische Szenarien abbilden. Also mit Einheiten und verschiedenen Untergründen und so. Und dieses Kriegsspiel, das war so, ich mache jetzt mal wieder Gänsefüßchen mit meinen Krallenhänden, realitätsnah, dass die Preußen es ab 1824 ganz offiziell von ihren Offizieren spielen ließen.
Mhm.
Und das fand ich ganz witzig, nach dem Deutsch-Französischen Krieg, der ging von Juli 1870 bis Mai 71, den konnten die Preußen gewinnen. Und die umliegenden Länder haben das so ein bisschen auf dieses Kriegsspiel geschoben. Und das hat sich dann ab 1870 rasant verbreitet, sodass sich Militärs tatsächlich weltweit die Preußen zum Vorbild genommen haben und eigene Spiele entwickelt haben.
Verrückt. Diese Preußen.
Diese Preußen. Dann war es ein gewisser Robert Louis Stevenson, der entwickelte dann ein, ich sage jetzt mal Grundformat, ein Urformat für die Kriegsspiele ab den 1880ern. Da machte er diese Art von Spiel für Zivilisten zugänglich. Mhm. Zugänglich ist vielleicht auch ein bisschen weit gefasst, denn es waren wohl sehr komplexe Regeln, die hat er nie offiziell irgendwo festgehalten oder veröffentlicht. Trotzdem gilt er offiziell als Urheber des ältesten dokumentierten Tabletop-Spiels.
Wow.
1913, da erschien dann das Buch Little Wars. Und das gilt als erstes Regelbuch für Konfliktsimulationen mit Miniaturen. Und hier möchte ich ganz besonders den Autor erwähnen dieses Buches, also von Little Wars. Das war nämlich kein geringerer als H.G. Wells. Und wer sich jetzt fragt, hä, wer bitte? Ich glaube, du hast das neulich auch gefragt.
Ja, genau, ich kannte den so namentlich auch nicht, ja.
Das ist der mit der Zeitmaschine und dem Krieg der Welten. Der hat die Vorlagen für diese immer wieder verfilmten und auch vertonten Geschichten geschrieben.
Also dieser Epos mit den dreibeinigen riesigen Robotern, ne, die auf die Erde kommen, ist es das?
Genau, genau. Unter anderem gibt's da ja so eine, ich glaube aus den 70ern, eine musikalische Umsetzung, wo in der deutschen Version, ich glaube, Kurt Jürgens der Erzähler ist.
Ja, ja.
In der englischen Version ist, ich weiß nicht genau, wie er heißt, der Sänger von Thin Lizzy unter anderem macht damit. Aber es sind auch echt einige Stars der 70er, sowohl in der deutschen als auch in der Originalfassung dabei.
Ja, mein Vater hatte das auf Schallplatte. Ich erinnere mich noch ganz gut daran.
Ist ja auch ein geiles Plattencover gewesen, ne?
Auf jeden Fall.
Und bleiben wir noch ganz kurz bei Wells. Der war nämlich nicht nur Autor, sondern auch Spieler seines eigenen Spiels. Und das war das erste dieser Art, das auch Modelle für zum Beispiel Gebäude, Bäume und Hügel, aber auch für andere Utensilien genutzt hat. Allerdings nicht auf einer Tischplatte, also eigentlich war es gar kein Tabletop, sondern zunächst wurde das Ganze auf dem Fußboden gespielt.
Also ein Floortop sozusagen. Mhm. Und dann machen wir mal einen kleinen Sprung ins Jahr 1955, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da war es dann der Amerikaner Jack Scrooby, der von da an Miniaturmodelle für Tabletops hergestellt hat. Und dem war es besonders wichtig, nicht nur diese Tabletop-Figuren herzustellen, sondern auch eine Spielergemeinschaft mit gleichen Interessen zusammenzuführen. Und so hat er dann ab 1956 die erste Tabletop-Convention in den USA veranstaltet, an der allerdings nur 14 Leute teilgenommen haben. Aber hey, wir sind hier im Jahr 1956.
Das ist schon geil, das ist ganz schön dolle früh.
Ja, ja. Also auch der Gedanke, ne, hier so ein bisschen eine Community zu bilden mit Leuten, die ein gleiches Interesse haben, finde ich schon cool.
Ja, auf jeden Fall.
Von 1957 bis 62 hat er dann The Wargame Digest veröffentlicht. Das war das erste Tabletop-Magazin, in dem Spielregeln veröffentlicht wurden und Spielberichte ausgetauscht werden konnten. Und dieses Magazin hatte zwar nur etwas weniger als 200 Abonnenten ungefähr, aber hat dennoch eine Gemeinschaft begründet, die seitdem immer schneller angewachsen ist, bis dann 1956 ein gewisser Tony Barth das erste Regelwerk für ein Miniaturkriegsspiel entwickelt hat im Mittelalter. Also wir nähern uns so langsam diesem Fantasy-Ding. Mhm. Und jetzt wird es wichtig und wir machen noch einen kleinen Sprung in die 70er Jahre. Denn 1971, da entwickelte Gary Gygax zusammen mit Jeff Perrin ein neuartiges Tabletop-System für mittelalterliche Kriegsführung. Chainmail hieß das. Und ab der zweiten Edition von diesem Spiel, die dann 1972 erschien, kam Magie und Fantasywesen dazu. Das hat sich eben schon so ein bisschen angedeutet, womit dann Chainmail 2 das tatsächlich erste Fantasy-Tabletop gewesen ist. Und das lag mitunter daran, also dass dieser Fantasy-Aspekt da plötzlich so rauskam, dass zum Beispiel die Popularität vom Herrn der Ringe in der Zeit immer größer wurde, und dass da so ein bisschen mit rüber geschwappt ist. Ebenfalls war es dann der Gary Gygax, der 1974 zusammen mit Dave Arneson Dungeons and Dragons entwickelt hat. Also das erste Tabletop-Rollenspiel, so wie wir das heute ja auch noch kennen oder so in der Art zumindest. Mittlerweile hatte man sich von diesem Urgedanken, also Militärarmeen zu befehligen, Kriegsspiele und so weiter, ein bisschen entfernt und wollte hier am Beispiel von Dungeons and Dragons lieber individuelle Charaktere spielen, also quasi Heldencharaktere, mit denen man persönliche Abenteuer erleben konnte.
Ich wollte gerade beim ersten Mal, als du Gary Gygax erwähnt hast, schon sagen, Moment, der hat doch noch was viel Wichtigeres gemacht, wichtiger Mann. Und wenn wir jetzt schon in den 70ern sind, Nur ein Jahr nach Erscheinen von Dungeons & Dragons sollte dann der nächste sehr wichtige Schritt auf dem Weg zu HeroQuest folgen. 1975 gründeten John Peake, Ian Livingston und Steve Jackson Games Workshop. Übrigens, das fand ich ganz witzig, da gab es natürlich noch andere alternative Namensideen für die Firma und Games Workshop hat nur knapp gegen Games Garage gewonnen.
Okay.
Also ich finde Games Workshop schon cooler als Games Garage.
Ja, man hat sich ja auch so ein bisschen dran gewöhnt.
Ja, okay, das stimmt.
Klingt einfach auch ein bisschen größer. Garage ist so, naja, da muckelt irgendwer in der Garage rum, ne?
Genau. Und ganz ursprünglich stellte Games Workshop Holzbrettspiele wie Backgammon, Mancala oder Go vor. Und wer bei Go jetzt sagt, Moment, woher kenne ich denn Go? Der hat vielleicht unsere Tetris-Film-Folge gehört oder den Tetris-Film geguckt. Das hat nämlich Hank Rogers versoftet und wollte es damals an Nintendo verkaufen, aber das nur als kleinen Einschub. Games Workshop schwenkte dann aber recht schnell um und fing an, Fantasy-Rollenspiele und Brettspiele zu importieren und per Mailorder zu verkaufen, darunter dann auch Dungeons & Dragons. Und schon von Anfang an gaben die damals auch schon einen Newsletter namens Owl and Weasel heraus. Den gab es dann bis 1977 und ab da wurde Owl and Weasel durch ein Magazin ersetzt, nämlich durch das sehr viel bekanntere und tatsächlich heute immer noch existierende White Dwarf.
Ja, 77 wohlgemerkt.
Das ist krass.
Ja.
Wenn man sich dann das erste Cover von White Dwarf anschaut, das sieht schon noch sehr hemdsärmlich aus. So auf gelbem Papier, irgendwie so kopiert und so, also weit davon entfernt natürlich, wie das Ganze heute ist.
Ein bisschen wie damals der aventurische Bote, glaube ich.
Ja, noch ein bisschen hemdsärmeliger. Der sollte ja irgendwie noch eine Zeitung darstellen.
Ah, nee, ich verwechsel den aber auch. Es gab noch, das hatte, ja, mein Kumpel Jörg hatte so ein, das war glaube ich so ein Fan-Ding vom Schwarzen Auge. Mhm. Der hatte so ein Magazin abonniert und das kam auch immer per Post und war genau, wie du beschrieben hast, gerade auch so ein kopiertes, schlecht in Anführungszeichen, einfaches Ding.
Aber zurück zu Games Workshop. Durch den UK-Vertrieb von Dungeons & Dragons, aber auch durch Conventions, die von ihnen ausgerichtet wurden und durch das White Dwarf Magazin wurde die kleine Firma dann immer bekannter und auch immer größer. Ab 1978, mein Geburtsjahr, gab es dann schon das erste Games Workshop Ladengeschäft.
Haben wir übrigens auch hier in Hannover 1.
Stimmt, in der Langen Laube.
Genau, da frage ich mich immer, wie sich das hält bis heute.
Ja, müsste man vielleicht mal hingehen und fragen.
Freunde, wie kann das sein? Große Läden machen zu, Kaufhäuser schließen. Wie macht ihr das? Vielleicht gehört die Immobilie denen, wer weiß.
Wer weiß. Das Londoner Geschäft befand sich allerdings nicht in der Langen Laube. Sorry. Sondern damals in der Delling Road 1 in Hammersmith in London. Gibt's natürlich auch nicht mehr. Viel zu klein aus heutiger Sicht. Im selben Jahr, also 1978, wurde mit Unterstützung von Games Workshop dann auch Citadel Miniatures von Brian Ansel gegründet. Das wurde übrigens in der White Dwarf Ausgabe 11 angekündigt. Und jetzt könnte man sich fragen, warum ist das denn wichtig?
Naja, weil Citadel Miniatures exklusiv Miniaturen für alle kommenden Games Workshop Spiele herstellen sollte. Und Games Workshop vertrieb in England auch noch Rollenspiele wie Call of Cthulhu, RuneQuest, Traveller oder aber auch das Mittelerde-Rollenspiel MERP bzw. MERS, wie es hier in Deutschland hieß. Und jetzt kommen wir so langsam auf die Zielgerade. 1983 kam dann Warhammer. Und das ist ein oder beziehungsweise das klassische Fantasy-Tabletop. Denn wenn heute jemand von Tabletop spricht, dann denkt er oder sie wahrscheinlich als erstes oder zumindest auch an Warhammer. Und 1984 expandierte man dann auch in den US-amerikanischen Markt und bis 1990 ist dann Games Workshop kontinuierlich immer weiter gewachsen und hatte schließlich über 250 Mitarbeitende. Und bevor wir uns jetzt anschauen, was HeroQuest überhaupt ist und wie sich das so spielt, noch eine kleine Info, die wir bei der Recherche erfahren haben.
Quasi Trivia Time.
Ja, genau so könnte man sagen. Denn die allermeisten werden wohl Warhammer 40k kennen. Mhm. Also die ultra berühmten Ultramarines.
Oh, ultra berühmten Ultramarines. Nicht schlecht.
Denn die wurden schon 1986 durch Citadel Miniatures erschaffen. Das passende Tabletop-Spiel, also 40k, kam aber erst ein Jahr später, 1987, raus. Aufgrund der großen Beliebtheit dieser Miniaturen. Also so rum kann es dann auch mal gehen.
Das fand ich tatsächlich sehr bemerkenswert. Mhm. Normalerweise würde man ja denken, es ist umgekehrt.
Auf jeden Fall.
So, aber genug der Vorgeschichte. 1989, da ist HeroQuest erschienen und das Spiel hat einen ordentlichen Impact.
Schon, ja.
Schauen wir uns das also mal an. Wir schauen uns an, was ist HeroQuest eigentlich, was hat man da zu tun, aber auch, und das machen wir zuerst, wie präsentiert sich das Spiel eigentlich? Und das machen wir jetzt als erstes, beziehungsweise wir haben das schon gemacht, denn wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Tobi hat seinen Kasten hierher geschleppt, der hat den nämlich noch und den haben wir uns angeguckt und das spielen wir euch jetzt ein. Und wenn ihr jetzt richtig, richtig cool sein wollt, dann geht ihr mal auf unseren YouTube-Channel, da könnt ihr nämlich das Unpacking auch angucken. Das ist da auch in der Extended-Version. Hier kriegt ihr das ein bisschen komprimierter. Mats ab. Dann schauen wir uns den Kasten doch mal an, beziehungsweise natürlich erstmal das Cover.
Ja, und das holt mich auf jeden Fall richtig ab.
Ja, mich auch. Das sieht aus wie ein Plakat von einem Conan-Film oder so. Da ist einfach alles drauf, neben dem Barbaren ein Zauberer, da ist ein Zwerg und ein Elf, beziehungsweise im Spiel heißt er ja Alp, Orks, irgendwelche Hexer, Zombies, da ist einfach alles drauf, was man braucht.
Ja, erfüllt, glaube ich, so ungefähr jedes Fantasy-Klischee.
Ja.
Alles mit drin. Geil auch der Schriftzug übrigens, aus dem Stein gemeißelt. Hier so, als wäre das so in, ja, so gegossene Stahl oder sowas.
Gold. Keine Ahnung, Gold. Das ist doch Gold, ja. Sein. Guck doch mal, das ist doch Gold.
Das sieht schon sehr geil aus.
Auf jeden Fall. Übrigens von Les Edwards in Öl gemalt, also ein echtes Gemälde.
Krass. Heute würde man es wahrscheinlich mit KI machen.
Garantiert. Also ich finde auch, der neue Kasten, den es davon ja gibt, da sieht das Cover nicht so schön aus.
Ja. Übrigens die Master Edition, ich glaube, die unterscheidet sich zur normalen Version darin, dass hier noch so Add-ons mit dabei waren.
Und wahrscheinlich hier, ne?
Oh ja, hier steht es auch 12 zusätzliche Figuren und 13-stufige Master-Herausforderungen. Okay, an der Stelle nochmal schönen Dank an meinen lieben Arbeitskollegen Jan Christoph, der mir diesen Kasten vermacht hat vor nicht allzu langer Zeit. Es ist also nicht mein Spiel von damals, das ich eh nie hatte, sondern es ist erst seit kurzem in meinem Besitz.
Lass uns doch mal reingucken.
Wir schauen mal rein. Bevor wir den Deckel weglegen, einmal reingucken. Da haben wir nämlich die Zusammenbauanleitung für die Figuren und verschiedene Items, die dem Spiel hier beiliegen. Also so Einrichtungsgegenstände, Türen, Fallen und sowas.
Ja. Geil, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich hatte den Kasten ja damals. Den hat ja mein guter Freund Olli bei sich zu Hause und der hat ganz viele Figuren angemalt und der hat gesagt, er gibt den mir niemals zurück, weil er die ganzen Figuren angemalt hat. Da werden wir nochmal drüber sprechen müssen. Aber ich habe ja mittlerweile auch den neuen Kasten. Aber wir wollen uns den alten heute angucken.
Also wir haben hier natürlich den Spielplan, den gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Denke ich erstmal kurz an die Seite. Wir haben natürlich die Schwarze Garde. Ich glaube, das ist tatsächlich eines der Abenteuer.
Das ist ja krass, das kenne ich nicht.
Erstmal verschaffen wir uns hier einen Überblick.
Ja. Oh, ja. Werbung.
Oh, guck mal, ist das Werbung?
Ja, die Claymore-Saga.
Oh, ja, die Claymore-Saga, stimmt, das kenne ich noch aus der Werbung im Fernsehen.
Ja, ich kenne es tatsächlich auch nur aus der Werbung.
Der Schicksalskampf des Keltenreichs.
Geil.
Erhältlich ab Sommer 92.
Eieiei.
Wie geil.
Schade, auf Rückseite ist nichts.
Ja, cool. So, dann haben wir ein paar Charakterbögen, die ich vermutlich mir mal ausgedruckt habe.
Oder? Ja, die sind kopiert.
So, ja, keine Originalbögen. Ich hatte mit meinen Kindern das einmal versucht vor ein paar Jahren. Da waren sie aber, glaube ich, noch ein bisschen zu klein. Ich hatte gedacht, hier steht vielleicht noch irgendwas drauf. Aber nein. Dann haben wir hier...
Oh, den Spielleiterschirm.
Genau, den BWK.
Aber der Spielleiter braucht doch keinen Blickwinkelkonzentrator.
Genau, also hier kann man sich dann vorstellen, sitzt der Spielleiter dahinter und alles, was der sieht, sehen die Mitspieler nicht. Die können nur so auf den Schirm draufschauen und sich das tolle Motiv angucken. Sieht auch ganz nett aus, nicht ganz so hochwertig wie die Verpackung.
Stimmt, aber trotzdem ganz cool.
Hat so ein bisschen was von so Geisterbahn auf dem Schützenfest.
Ja, aber in geiler. Oder vielleicht auch, was so Tracker auf ihren
so Trucks an der Seite
haben. Genau, so Airbrush-Zeug. Aber ich finde es trotzdem ganz geil. Ist ein cooles Motiv.
Und dann haben wir hier natürlich die Anleitung, das Buch der Regeln in diesem Falle. Boah, so ein kleines Heftchen, nicht besonders dick. Die Regeln sind auch nicht allzu komplex, kann man schon mal verraten.
Sprechen wir ja auch noch drüber. Wir wollen uns erstmal jetzt einen Überblick verschaffen, wie sieht das Ganze aus, was ist da so drin. Das ist das Buch, die Herausforderung, da sind die Abenteuer drin.
Ich glaube, das, was ich hier eben hatte, dieses Rote, das war so ein Zusatzabenteuer.
Das kenne ich, wie gesagt, nicht. Das ist auf jeden Fall aus der Master Edition, steht ja auch drauf.
Genau. Und also hier sind die Abenteuer drin.
Genau, ich kann mich auch an das Buch natürlich erinnern, das hatte ich ja auch. Und das ist schon ganz geil. Da sieht man hier, was man vom Plan benutzt, weil der ist ja immer gleich. Aber du benutzt dann halt nur einzelne Teile und dadurch wird er wieder modular.
Genau.
Ohne wirklich modular zu sein.
Pro Seite gibt es hier tatsächlich ein Abenteuer mit dem jeweiligen Plan und der Aufgabe, die es hier zu lösen gilt. Und ich weiß nicht, wie viele Seiten hat das Heft hier? 35, 34? Also sind auf jeden Fall ordentlich Abenteuer drin. Ne? Ich weiß nicht, ob es hier so eine Progression gibt im Schwierigkeitsgrad.
Oh, da hat jemand was Eigenes gemacht.
Oh, stimmt. Da hat jemand reingekritzelt.
Krass.
Mit Kuli. Na gut.
Das hätte man auch kopieren können und dann hätte man es immer wieder benutzen können. Aber gut, da hat sich einer, wahrscheinlich der Vorbesitzer, der Jan Christoph, hat sich vielleicht ein Abenteuer ausgedacht.
Das wäre möglich. Genau, also hier gibt's ordentlich Abenteuer. Das Schloss der Mysterien, die Festung des Chaos, Barak Tor, das Grabmal des Hexenlords. Also wahrscheinlich für jeden was dabei.
Was haben wir denn noch?
Na, gucken wir mal weiter. Ach, guck mal, das sind die Dinger, die ich mit meinen Kindern gemacht hatte. Guck mal, Max ist dabei. Der hat sich Petro genannt.
Ach, nun lass ihn doch.
Er hatte auf jeden Fall 100 Goldmünzen eingesammelt und war ein Zwerg. Okay, gut. Also Charakterblätter, Name, Heldenart, Heldentypus, so Intelligenz, Körperkraft, Erfolge und Raum für Notizen. Dann gibt's hier diese Archetypen, aus denen man wählen kann. Der Alp, der Barbar, der Zauberer und der Zwerg. Steht so ein bisschen was über den jeweiligen Typus drauf.
Ja, und die Werte halt, ne? Wie viel Angriffswürfel hat jeder, wie viel Verteidigungswürfel, wie schnell sind die? Der Barbar zum Beispiel hat 3 Angriffswürfel und nicht bloß 2.
Dafür ist er nicht so schlau. 2 Punkte.
Ah, das stimmt.
Der Zauberer hat 6.
6 ist besser.
Ja. Ja, unterscheiden sich halt so ein kleines bisschen. Ja, hier sind noch so ein paar alte Bögen von Menschen, die das mal gespielt haben. Wann auch immer. Das scheint schon weich näher zu sein. Ann-Kathrin hat auch mitgespielt.
Oh, der hat den Barbar gespielt.
Und Roman, okay. Na gut, viele Grüße an dieser Stelle. So, hier haben wir noch ein paar Karten.
Na, das sind die Zauberkarten.
Ja, gibt es Luftzauber, Wasserzauber, so Elementzauber. Ne?
Genau, Erde und Feuer gibt's auch noch.
So, was haben wir noch? Neben dem ganzen Zaubererei-Kram, das Geisterschwert.
Ah ja, das sind Gegenstände, die man finden kann. Genau, ah, genau. Also verschiedene Sachen.
Magische Gegenstände oder so?
Ja.
Ja, okay. Amulette habe ich gesehen. Ausrüstung.
Genau, normale Ausrüstung.
Kettenhemd.
Ein Schild.
Schild. Ja, verschiedene Dinge, die man so in einem Dungeon finden kann. Und dann gibt's hier Schätze.
Ja, natürlich. Ja.
So, Schätze, Schätze, Schätze. So. Ich schätze ja.
Ich wollte gerade Ähnliches sagen. Ich wollte gerade fragen, was du schätzt, was auf der Rückseite ist.
Wir wurden ja mal für unsere Dad-Jokes gelobt, beziehungsweise es wurde einmal positiv herausgestellt, dass wir uns für Dad-Jokes auch nicht zu schade sind. Das stimmt.
Ja, ja. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es springen muss oder so ähnlich, ne?
Oder wie es kann.
Oder wie es kann. Wir können halt nicht so hoch.
Aber wir üben ja noch.
Lasst uns.
So, und dann haben wir hier Gegner. Wir haben Zombies, Skelette, Orks, Goblins, Mumien, Gargoyles, Fimire und Chaoskrieger natürlich. So.
Ja, und die haben wir dann natürlich auch als Figuren. Und die sind ja das große Highlight.
Genau.
Zumindest in damaligen Zeiten waren die das große Highlight. Die sind heute immer noch cool. Also damals war das halt der Hammer, ne? Und dann haben wir hier.
Es ist ja schon eigentlich so ein bisschen der Kaufgrund auch gewesen. Und ehrlich gesagt, als ich das mit meinen Kindern gespielt habe, waren die Figuren natürlich auch das, was das Spiel spielenswert gemacht hat. Du kannst es ja theoretisch, oder du hättest es auch mit so kleinen Pappplättchen spielen können.
Klar.
Aber diese Figuren machen das Ganze halt erst wirklich zu einem Erlebnis so. Ne? Das macht schon nochmal viel mehr Spaß.
Wo sind denn hier unsere Helden? Also alles, was rot ist, das sind die Guten.
Ja.
Alle nicht angemalt. Tobi war faul.
Nee, ich habe den Kasten noch nicht so lange. Aber ich lasse sie auch lieber so, als dass ich sie schlecht anmale.
Ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Hier haben wir damals meine Lieblingsfigur. Der Barbar.
Ah ja. Ja. Wer ist das hier? Ist das der
Alp? Das ist der Zauberer.
Zauberer.
Ja, schon geil. Da haben wir den Zwerg. Mit seinem langen Bart und seiner mächtigen Axt.
Dann fehlt noch der Alp, oder?
Da fehlt noch der Alp, richtig.
Wie sieht denn der Alp aus? Was macht denn den Alp zum Alp?
Lange Ohren.
Lange Ohren.
Ist da ist er.
Da ist er. Ich habe den Alp. Das ist die Truppe, die Party komplett.
Genau.
Ja, und dann haben wir hier Gegner verschiedenster Art. Hier haben wir zum Beispiel die weißen Figuren, das sind, glaube ich, die etwas leichteren, oder? Hat das gar keine Bewandtnis mit den Farben?
Ja, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nee, ich glaube, die grünen sind die einfachen.
Ach so.
Obwohl, nee, stimmt auch nicht genau. Die Goblins sind wirklich die ganz einfachen. Dann gab es die Orks, die waren ein bisschen schwerer.
Ja.
Also eigentlich die einfachen Figuren, aber es gab ja noch die Fimire, also die waren durchaus schon mal eine härtere Nummer. Die waren krass. Und dann gab es die Untoten, du hast die gerade schon in der Hand gehabt, Tobi, die weißen Figuren.
Ich also, guck mal hier so nebenbei und ja, guck auf diese Charakterblätter.
Dann haben wir hier das Skelett und die Mumie. Sind auch echt schöne Figuren.
Also für so ein, sagen wir mal, Add-on eines Spiels sehen die schon sehr, sehr geil ausgearbeitet aus, ne?
Die sind super, also gerade für damalige Zeiten, ne? Man muss ja überlegen, das Spiel ist von 89. Das ist also wirklich eine ganze Ecke älter. Und für damals sehen diese Figuren einfach megamäßig aus.
Also, sind ja auch nur Spielfiguren, ne?
Genau.
Sind keine richtigen Zinnfiguren. Also die Qualität von Zinnfiguren haben die ja nicht oder müssten sie nicht haben, haben sie aber so. Genau, hier sind sie zum Beispiel. Den Zombie habe ich hier. Und da steht's, ne? Tempo 4 Felder, Angriff 2 Würfel, Verteidigung 3 Würfel, Körperkraft 1. Und da jetzt mal so im Vergleich. Der Fimir, den hast du ja gerade in der Hand gehabt, der hat dann Tempo 6, Angriff 3, Verteidigung 3, Körperkraft 1, Intelligenz 3. Der ist sogar ein bisschen helle.
Genau, so. Was hatten wir noch? Ach, der Hexer hier, guck mal.
Ah, Neues vom Hexer.
Die Figur fand ich auch immer besonders cool.
Ja.
So ein bisschen Skeletor-mäßig.
Ja. Also wirklich richtig schön detailliert ausgearbeitet. Ist ein bisschen wie im Teleshopping hier. Also so komme ich mir zumindest vor. Nee, die sehen schon wirklich toll aus.
Mhm. Eines der Highlights waren natürlich auch die Möbel. So aus heutiger Sicht, ja. Aber damals, das war schon richtig geil, ne?
Genau,
also man hat diesen Plan gehabt und dann hat man in dem Buch der Herausforderung geschaut, wo man was hinstellen muss. Und dann hat man diese Möbel gehabt. Also hier zum Beispiel einen Tisch eines Alchemisten.
Genau. Und jetzt muss man sich das so vorstellen. Angenommen, wir würden hier dieses erste Abenteuer spielen. Dann sehen wir ja schon den Plan hier. Und da müsste man jetzt diese Zimmer oder diese Räume bestücken mit den Möbeln, die hier zu sehen sind.
Und dann geht's dabei, ne?
Genau. Und dann sagt uns der Spielleiter genau, was wir zu tun haben. Und dann wird gewürfelt. Und je nachdem, was wir da so würfeln, können wir verschiedene Sachen tun, ne? Wir können angreifen, wir können angegriffen werden, wir können nach Fallen suchen, nach Schätzen suchen und so weiter und so weiter. Und was natürlich, wie eben schon gesagt, das Ganze ganz spannend macht, also bevor wir diesen Raum nicht betreten haben, sehen wir auch nicht, was drin ist.
Genau.
Also in dem Moment, wo wir die Tür öffnen und auch wirklich reinschauen können, in dem Moment stellt der Spielleiter auch erst die entsprechenden Dinge in den Raum oder auch die Gegner und dann kann es da weitergehen.
Genau. Vorher ist der ganze Plan plain.
Genau.
Da sieht man nichts.
Natürlich bleiben die Dinge stehen, die man schon entdeckt hat.
Genau. Jetzt greifen wir schon ein bisschen in die Regeln vor.
Ja.
Aber das ist ja nicht schlimm.
Genau. Komm, wir packen den Plan mal wieder zur Seite.
Genau. Und wenn man sich das anguckt, das ist ja wirklich viel, ne? Also hier gibt's ja wirklich viel zu entdecken. Und wenn man diesen Kasten damals aufgemacht hat, nein, ich gehe sogar noch einen Schritt zurück. Wenn man im Laden gestanden hat, damals 89 oder 90, als das bei uns halt rauskam.
Ja.
Und wenn man sich dann überlegt, da haben dann, keine Ahnung, im Spielzeugladen oder bei Marktkauf in der Spielzeugabteilung oder bei Grosso, da stand dann in der Brettspielabteilung, Mensch, ärger dich nicht und Monopoly und, keine Ahnung, vielleicht Trivial Pursuit und das Spiel des Lebens, wenn du noch was Fancyes haben wolltest. Und dann stand da einfach dieser Kasten. Also dieses Cover ist da gewesen. Das ist doch irre.
So, und jetzt ist man so 12 oder so und steht da neben Sagerland, Spiel des Lebens und Mensch, ärgere dich nicht. Und das Ding ist dazwischen ziemlich klar, also was man es dann abgesehen hatte. Ne?
Und wenn man auch mal guckt, wie groß dieser Kasten für uns als Kinder gewesen ist.
Ja.
Das war schon etwas sehr Besonderes.
Du konntest dich reinsetzen.
Und na klar, da warst du heiß drauf. Das Ding wolltest du haben. Damit wolltest du spielen.
Auf jeden Fall. Ich hab's nie gehabt.
Ich hab's gehabt, ich hab's gespielt und ich hab's gerne gespielt. Und das hat schon wirklich Spaß gemacht damals. Und es ist aus heutiger Sicht, wo man vielleicht noch andere Dungeon Crawler kennt, wo man andere Brettspiele gespielt hat und wenn man heute mal in ein Fachgeschäft geht oder auch mal bei Amazon oder irgendeinem anderen Online-Händler ein bisschen rumguckt, da gibt's ja eine Fülle an Spielen, die genau sowas bieten. Es gibt eine Fülle an Figuren, viel aufwendigere Dinge. Mhm. Aber damals, 89, da waren solche Figuren, das war der Hammer.
Ja, also das muss ich auch sagen, da bin ich wirklich immer noch sehr, sehr angetan davon, wie hochwertig diese Figuren produziert sind, obwohl sie doch eigentlich nur Spielfiguren sind. Das Ganze würde ja, wie gesagt, auch funktionieren mit kleinen Pappplättchen, das würde mit selbst mit Mensch ärger dich nicht Figuren funktionieren. Aber hier hat man wirklich sich richtig ins Zeug gelegt und richtig sich Mühe gegeben in einer echt verdammt guten Qualität. Da kann man wirklich die Gesichtszüge und das Antlitz dieser Figuren erkennen. Das ist wirklich cool.
Ja. Das ist einfach krass, sowas damals zu sehen. Und es sind ja nicht nur die Figuren, es sind ja auch die Möbel. Mhm. Dass du auf dem Brett eine Dreidimensionalität hattest, wenn du den Plan voll ausgebreitet hast, wenn du mit deinen Figuren überall gewesen bist, auf dem ganzen Spielbrett, und dann stehen da ganz viele Dinge. Dann stehen da Möbel, da stehen Schatzkisten, da steht ein Thron.
Ja, kann übrigens noch mal kurz zu anmerken, haben wir noch nicht erwähnt, die Möbel sind so eine Mischung aus Pappe und Plastik, aus Kunststoff, die dann so ineinander gesteckt werden. Ist klar, das ist natürlich auch Geld, was kostet, und es ist sicherlich auch aufwendig, das herzustellen. Aber ich finde, es erfüllt auch so absolut seinen Zweck.
Ja, total.
Auch dadurch, dass es so auch farblich bemalt werden konnte, ne? Also die ganzen anderen Sachen sind ja wirklich aus einem Stück gegossen und einfarbig. Aber so hatte man die Möglichkeit, auch hier wirklich diese Dinger noch auszugestalten mit Mustern, mit dekorativen Elementen und so weiter. Und was ich hier die ganze Zeit in der Hand halte, übrigens, das ist wirklich spannend, das sind die Würfel. Über die haben wir auch noch nicht so richtig gesprochen. Also das sind keine normalen Würfel. Das sind hier so spezielle Würfel zum Angriff und zur Verteidigung. Die haben hier Totenköpfe und es gibt Schilder und es gibt den,
ja,
den hier.
Ich habe früher mal gedacht, das ist ein Bienchen oder so.
Bestimmt ist es das.
Ich glaube nicht.
Und das sind halt die Angriffs- bzw. Verteidigungswürfel, mit denen dann später entschieden wird, ob ein Angriff erfolgreich war bzw. eine Parade. Und so wird das Spiel hier gespielt und so wird gekämpft.
Mhm. Ja, und das ist auch schon der ganze Kasten. So sieht das Ganze aus. Ist auch schon ein bisschen geil.
Ist auch ein bisschen geil. Ja, HeroQuest.
HeroQuest. Schönes Ding.
Absolut.
Haben wir uns angeguckt und dann geht's jetzt weiter in der Folge.
Genau. So, da sind wir wieder.
In der Folge.
In der Folge. Klappt bestimmt total gut mit den Übergängen, aber ja gut. Also.
Hey, seid nicht böse, es ist das erste Mal, dass wir sowas machen. Aber hey, ihr habt ein YouTube-Video von uns.
Und ihr wisst jetzt, wie der Kasten aussieht. Das ist ja die Hauptsache.
Eine Sache, die wir im Video nicht gesagt haben, weil zu dem Zeitpunkt wussten wir das noch nicht. Tobi, das hast du in der Recherche noch herausgefunden. Der Kasten hat damals zwischen 50 und 70 Mark gekostet, ne?
Genau, was 1989, also dem Veröffentlichungsjahr, schon auch nicht wenig Geld war, vor allem für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen nicht. Mhm. Also mal so eben konnte man sich den selber nicht kaufen. Du meinst ja auch, du hast den Geschenk gekriegt.
Ja.
Also da hat man schon was bekommen für sein Geld, aber es war auch eine Menge Holz. So.
Ja. Und dann gucken wir mal weiter und schauen uns das Gameplay an. Wie spielt man denn HeroQuest? Und bei seiner Veröffentlichung war HeroQuest für viele das Tor zur Fantasy-Welt, zumindest für Brettspielfans. Wir haben da einen Hauch Dungeons & Dragons, vielleicht auch ein bisschen Conan, haben wir ja auch schon erwähnt, aber ganz ohne Matheunterricht, was ziemlich cool ist. Wir haben einfache Charakterbögen statt super komplexer. Wir haben sehr simple Würfelergebnisse. Wir haben die eben schon mehrfach erwähnten super epischen Miniaturen. Und, wenn man das heute spielt, einen ganzen Haufen Nostalgie. Mhm. Aber wie sind denn die Regeln?
Naja, also so ein bisschen haben wir das ja gerade schon hergeleitet. HeroQuest lässt sich mit bis zu 5 Spielern spielen. Also 2 bis 5 Spieler werden da benötigt. Einer der Spieler übernimmt die Rolle des Spielleiters, der je nach Region als böser Zauberer Sargon, zumindest in den USA und in UK, auftritt. Oder als Morka, hier in Europa und in Deutschland. Und seine Aufgabe besteht darin, die Spieler anzuleiten, ihnen ihre Aufgabe zu erklären, aber auch Fallen zu stellen, Monster zu platzieren und in bester Superschurkenmanier natürlich mit einem diabolischen Lachen dafür zu sorgen, dass es die Helden hier bloß nicht so einfach haben. Ja. Die bis zu 4 weiteren Spieler, die können in die 4 klassischen Fantasy-Archetypen-Rollen schlüpfen. Die haben wir ja gerade eben schon erwähnt. Also da haben wir den Barbar, diesen Hau drauf, der ja eigentlich nur eine Kampfstrategie hat, der viel Schaden anrichten kann, aber nicht so der hellste ist. Dann haben wir den Zwerg, der ist klein, der ist zäh vor allem, der kann aber auch Fallen entschärfen. Dann haben wir den Elf oder den Alb, das ist so ein Hybrid aus Kämpfer und Zauberer, der kann von allem so ein bisschen. Und dann haben wir am Ende natürlich den Zauberer, der ist relativ schwach, hat aber dafür seine mächtigen Zaubersprüche, die haben wir ja eben auch schon in unserem Unboxing erwähnt, also Erde, Wasser, Feuer und Wind.
Wobei es so gewesen ist, dass von diesen 4 Decks an Zaubern, also Erde, Feuer, Wasser, Luft, konnte der Magier, der Zauberer sich 3 aussuchen und der Alb einen. Also die beiden Spieler mussten sich dann einigen, dass der Alb halt, ja, was auch immer der Alb haben wollte, und der Zauberer hat den Rest gekriegt oder wie auch immer man das aufgeteilt hat.
Ja, genau. Also der eine ist voll magisch sensitiv, der andere nur so ein bisschen.
Genau.
Die Spielmechanik hier in HeroQuest, die gestaltet sich eigentlich sehr simpel, aber trotzdem nicht langweilig. Man sucht ja also zunächst mal ein Abenteuer aus. Das haben wir ja gerade schon erwähnt. Es gibt dieses kleine Heft mit den Abenteuern da drin. Und in jedem Abenteuer gibt es dann eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Also einen Schatz zu finden, eine Prinzessin zu befreien, den bösen Zauberer besiegen und. Klassischer Fantasy-Kram eben. Mhm. Und das große Spielfeld, von dem wir eben schon gesprochen haben, das ist in so ein großes Raster aus Räumen und Quadraten aufgeteilt. Das ist erstmal zu Beginn des Spiels noch leer. Das liegt also völlig blanko auf dem Tisch. Und die Helden haben somit auch keine Ahnung, was sich in den vielen Räumen oder hinter der nächsten Ecke befindet. Der Bewegungsradius, den die Helden dann zurücklesen können, ergibt sich aus einem Würfelergebnis. Das wird mit 2W6 erwürfelt. Also kann jeder Held bis zu 12 Felder sich bewegen. Und während die sich bewegen, können sie auch ihre Umgebung durchsuchen und dabei zum Beispiel Schätze, Ausrüstungsgegenstände, aber auch Geheimtüren oder Gegner, aka Monster, entdecken. Oder, Achtung, Fallen. Mhm. Das kann nämlich auch passieren, denn leider kann man anstelle von Schätzen oder nützlichen Dingen auch tödliche Fallen finden und verliert dann im schlechtesten Fall Lebensenergie oder ist komplett tot. Mhm. Soweit so gut. Klingt erstmal relativ einfach. Was wir aber in Wirklichkeit wollen, ist kämpfen. Ja, wir sind ja in einem Dungeon, wir haben Barbaren mitunter. Und zum Glück ist auch dieses Kampfsystem relativ einfach gestaltet und funktioniert, wie die Bewegung auf dem Plan auch, mit Würfeln. Allerdings mit speziellen Würfeln. Die haben keine Augen, sondern so Totenköpfe für die Angriffe beziehungsweise Schilde für die Verteidigung.
Und die Bienchen, vergiss nicht die Bienchen.
Die Bienchen, von denen ich jetzt gerade ehrlicherweise immer noch nicht so genau weiß, wofür sie sind.
Ich bin der Meinung, das sind die Angriffswürfel für die Bösen, für die Monster.
Ah, okay.
Da sind nämlich weniger auf dem Würfel, die greifen dich nicht so oft an. Also das Spiel ist schon sehr spielerfreundlich.
Okay. Na siehst du, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also das heißt, man würfelt bei einem Angriff mit diesen Würfeln und hat 2 Totenköpfe und bei der Verteidigung hat man beispielsweise nur ein Schild. Zack, der Angriff ist geglückt. 2 Totenköpfe, ein Schild, die Totenköpfe stechen sozusagen.
Genau, ein Totenkopf kommt durch und da in der ganz ursprünglichen Version die Monster immer nur einen Lebenspunkt haben, naja.
Genau.
Geht also fix.
Wirklich, wirklich einfach. Gespielt wird das Ganze rundenbasiert. Das heißt, jeder Spieler kann sich in einer Runde bewegen und Aktionen ausführen, wie kämpfen oder die Umgebung durchsuchen oder so. Und die Steuerung der Gegner, die im Laufe des Spiels dann auftauchen, übernimmt dann der Spielleiter, also der Meister. Und das klingt alles ziemlich simpel und das ist es auch, Gott sei Dank. Und genau deswegen ist es ja auch so spaßig, ganz im Gegensatz zu klassischen Pen-and-Paper-Rollenspielen, die auch Spaß machen, aber sehr, sehr viel mehr Vorbereitung und Wissen voraussetzen.
Ja,
auf jeden Fall. All das hast du hier in HeroQuest nicht. Es gibt eine Anleitung, die liest du dir einmal durch, die ist auch nicht wahnsinnig dick und dann hast du es eigentlich auch schon drauf, ne?
Ja.
Ein Ende hat das Spiel natürlich auch, nämlich dann, wenn alle Aufgaben aus dem entsprechenden Abenteuer erfüllt sind. Aber natürlich können die Spieler auch verlieren, indem der Spielleiter mit seinen Gegnern und Fallen alle Helden tötet.
Oder wenn die Snacks ausgehen.
Oder das. Und es klingt jetzt vielleicht danach, als wäre so eine Partie sehr kurz. Ist sie natürlich verglichen mit so einer Pen-and-Paper-Kampagne auch. Aber trotzdem kann man hier schon mal 2 Stunden mit so einer Quest verbringen. Mhm. Also wenn man entsprechend mit 4 Leuten spielt. Da hat man schon so einen halben Nachmittag rum. Also perfekt, um mal eben für eine kurze Zeit in so eine Fantasy-Welt abzutauchen, ohne stundenlang irgendwelche Regelwerke zu lesen und zu verstehen. Quasi die Arcade-Version der Rollenspiele irgendwo.
Ja. Und du hast gerade Pen-and-Paper-Kampagnen erwähnt. Und es ist ja schon so, dass du daraus eine kleine Kampagne machen kannst. Wenn du dieses Buch von vorne bis hinten durchspielst, das hatten wir ja auch in dem Video kurz erwähnt. Da gibt es eine Progression. Du kannst Ausrüstung ins nächste Abenteuer mitnehmen. Dadurch werden die nächsten Abenteuer auch leichter, weil du vielleicht noch das Kettenhemd hast oder noch das größere Schwert.
Oder so Heiltränke, ne?
Genau, so ein Kram.
Lebensenergie zur Neige geht, dann kann man sich da so einen Trank reinziehen und dann kickt die Energie wieder rein.
Genau, also Arcade-Rollenspiel, das trifft es irgendwie ganz gut. Finde ich einen schönen Vergleich.
Ist handlich, würde ich sagen. Funktioniert einfach gut.
Ja, stimmt, total. Dass das gut funktioniert, hat aber nicht zwingend was mit der Lore zu tun, denn die ist ebenfalls verglichen mit einem richtigen Pen-and-Paper-Spiel vergleichsweise dünn. Die Handlung ergibt sich ja eh aus den einzelnen Abenteuern, wobei Handlung hier natürlich auch echt ein großes Wort ist, denn mehr als ein geht in den Dungeon, du hast es gerade schon gesagt, ne, bergt einen Schatz, rettet eine Prinzessin, tötet das Monster, besiegt den Hexer etc. gibt's eigentlich nicht. Natürlich gibt's vor dem Abenteuer einen Text, den kann der Spielleiter vorlesen. Da wird ein bisschen was erklärt. Aber am Ende, ja, ist es einfach nur Dungeon, alles töten, wieder raus.
Ja, genau.
Um dem Ganzen aber trotzdem so ein bisschen Rahmen zu geben, gibt es natürlich Lore, zumindest ein bisschen. Es gibt eine Welt, in der HeroQuest spielt. Und wenn man da weiter reinsteigt, gibt's auch mehr als nur ein bisschen, denn schließlich basiert HeroQuest auf Games Workshops Warhammer. Und Warhammer, da gibt es ja nicht nur ein Tabletop, was es ja schon seit Jahren gibt, also seit Jahrzehnten, da gibt es auch ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und wie man weiß, wenn man mal Pen-and-Paper gespielt hat, die es seit Jahren gibt, irgendwann wächst die Lore immer weiter. Und eine Sache, über die ich bei der Recherche zum ersten Mal gestolpert bin, das ist tatsächlich die Karte der Warhammer-Welt. Und wenn man sich die anguckt, dann sieht die verdammt nach der Erde aus. Also ja, so ein bisschen deformiert, so als wären das alte Karten, aber alle irdischen Kontinente sind sehr deutlich erkennbar und in der Mitte des Great Ocean, wie er heißt, was der Atlantik wäre, da gibt es eine große, runde, ringförmige Insel, also wirklich groß, fast ein Kontinent, Ulthuan. Und das ist aber sowas von Atlantis oder auch nicht, denn Malus, wie der Planet heißt, ist scheinbar doch nicht die Erde. Denn er ist der vierte Planet des Sterns Söll, also nicht der dritte, sondern der vierte.
Ganz Söll. Wichtig, sehr wichtig.
Mit Ö. Sol wäre dann aber doch wieder irgendwie die Sonne. Naja, egal. Der weitere Name dieses Planeten ist der schicksalhafte Ort. Und der hat auch gleich zwei Monde, was auch wieder gegen die Erde spricht.
Aber für Tatooine?
Für Tatooine, aber das sind zwei Sonnen.
Stimmt, das sind zwei Sonnen. Dann vielleicht Endor, da gibt's ja auch mehrere Monde.
Der Sanquarium-Mond. Mhm.
Aha. Wer weiß.
Naja, aber trotzdem, man muss echt sagen, die Landmasse, das ähnelt der Erde schon sehr.
Ja, komisch irgendwie, dass sie sich da so haben inspirieren lassen. Hätten sie nicht gemusst. Mhm. Also entweder waren sie zu faul. Mhm. Das ist ja schon komisch. Es sieht halt wirklich so ähnlich aus, aber auch nicht so richtig. Also man hätte jetzt ja auch was ganz Neues machen können. Irgendwie seltsam.
Ja, wenn wir jetzt gerade so darüber reden, bin ich so ein ganz bisschen an Earthdawn erinnert, was ja auch ein Fantasy-Rollenspiel ist und die, ich weiß gar nicht, wie viel tausend Jahre in der Vergangenheit von unserer Erde, also von Shadowrun, der Shadowrun-Welt, in der Vergangenheit liegt, wo aber auch nichts heißt wie die Sachen, die wir jetzt haben. Also das Ganze spielt dann irgendwie in Europa, aber das wird natürlich nicht als Europa bezeichnet. Aber wenn du die Karten siehst, dann ist das halt irgendwie Europa.
Ja.
Also keine Ahnung, ob sie sich da einfach gedacht haben, ja, so Conan-mäßig, haben wir das auch schon ein paar Mal erwähnt, spielt es irgendwie auf der Erde, aber irgendwie auch nicht.
Ja, ist natürlich schon auch ein bisschen einfacher, wenn man sich da zumindest so als grobe Vorlage etwas nimmt, was es schon gibt. Hier sind Wüsten, da ist Dschungel, da ist Eis.
Ist ja auch immer ein bisschen geil, wenn man sagen kann, ach guck mal, das kenne ich. Ich glaube nämlich, ich habe bei der Recherche erst Teilkarten gesehen, also von in Anführungsstrichen Europa. Und wenn du nur diesen Teil siehst, das wirkt ja schon so deformiert, dass du es nicht so erkennst. Aber wenn du dann vielleicht in späteren Publikationen dann die ganze Weltkarte gesehen hast und dann gedacht hast, warte mal, das sieht ja aus, ach, wir sind die ganze Zeit auf der Erde, wie krass ist das denn? Wie bei Planet der Affen am Ende.
Stimmt, habe ich auch gerade dran gedacht.
Also ja, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr doll wie die Erde aus, diese Karte. Die Spielwelt selbst, die ist sehr Fantasy-like, aber dabei auch ziemlich düster, ultra böse.
Wie bei uns auf der Erde im Moment.
Ja gut, jetzt im Moment schon, ja. Okay. Und natürlich bevölkern diverse Spezies diese Welt. Es gibt Menschen, es gibt natürlich, na, haben wir eben gerade schon erwähnt, Elfen und Zwerge. Es gibt aber auch Echsenmenschen, es gibt Chaoskräfte, es gibt die sogenannten Grünhäute, also Orks und Goblins. Es gibt Oger, Untote jeglicher Art. Die Spezies, die unterteilen sich dann noch in diverse Fraktionen. Bei den Menschen gibt es zum Beispiel das Imperium. Es gibt die Hoch- und die Dunkelelfen. Es gibt neben den normalen auch noch Chaoszwerge. Überhaupt die ganze Chaos-Fraktion, die ist nochmal eine Sache für sich. Das führt an dieser Stelle aber vermutlich ein bisschen zu weit. Die Welt ist also eigentlich extrem abwechslungsreich. Davon bekommen wir in HeroQuest allerdings gar nichts mit.
Nee, wir sind ja in unserem Dungeon.
Ja, richtig. Es ist halt ein Dungeon-Crawler und der soll ohne Lore funktionieren. Und ja, wir reden halt ja auch hier über HeroQuest. Wenn wir wirklich deep in die Lore eintauchen wollen, ich glaube, das würde hier, habe ich eben gerade schon gesagt, sehr den Rahmen sprengen.
Genau, wir sprechen ja auch am Ende nicht über Warhammer.
Genau.
Sondern sind hier in unserem kleinen Dungeon unterwegs. Da begegnet man vielleicht mal einem Ork oder einem Goblin. Vielleicht auch mal einem Chaoskrieger, aber dann war es das auch. So, und jetzt haben wir ja Warhammer ein paar Mal erwähnt, die Lore kurz angeschnitten. Aber wie kam es eigentlich am Ende dazu, dass es neben Warhammer auch noch ein, naja, etwas abgespeckteres Spiel geben sollte wie HeroQuest? Dafür war vor allem der Spieldesigner Stephen Baker verantwortlich. Der hatte damals 1986 von Games Workshop zu Milton Bradley, aka MB, gewechselt. Also die mit dem Jungen und dem Gong. Mhm. Und Baker war seit seiner Kindheit schon Fan von Miniaturspielen und den besagten Wargames. Allerdings hat er auch mal gesagt, dass er die Einfachheit und das Spektakel mag. Und Wargames, das haben wir ja nun rausgefunden, sind einiges, aber sicherlich nicht einfach.
Nee, ganz sicher nicht.
Vor allem, was die Regelwerke angeht. Und ebenfalls war er großer Fan von Rollenspielen und hat auch über Jahre hinweg eine vereinfachte Kombination aus AD&D und Rollmaster gespielt.
Bei AD&D ganz kurz eingehakt, Advanced Dungeons and Dragons, das war, glaube ich, die zweite Auflage von D&D damals. Mhm. Nur als kurzer Einschub, wo jetzt das A plötzlich herkommt.
Naja, und wenn man das jetzt kombiniert, also Miniaturen, Spektakel, vereinfachtes Rollenspiel, da ist HeroQuest, das haben wir ja auch eben schon gelernt, nicht so weit von entfernt.
Mhm, stimmt.
Und Baker hat dann ziemlich bald angefangen, also nach seinem Start bei MB, den Verantwortlichen dort ein Spiel mit einem Fantasy-Thema vorzuschlagen. Denn davon gab es damals noch nicht so viel auf dem Markt. Aber leider fand er da nur relativ wenig Gehör bei seinen Vorgesetzten, zumindest am Anfang. Aber am Ende gab es dann den Roger Ford, das war der Vice President of Design bei MB, der sich von Baker hat überzeugen lassen und ihn dann schließlich auch bei seiner Idee, bei seinem Vorhaben unterstützt hat. Und schlussendlich bekam Baker dann grünes Licht, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass er das Spiel einfach halten würde.
Passt ja, er mochte ja eh Einfachheit.
Genau. Naja, und er hat dann Kontakt aufgenommen zu seinem alten Arbeitgeber Games Workshop. Da hatte er offensichtlich noch Kontakte. Über die wollte er eigentlich nur die Miniaturen herstellen lassen für das Spiel, hat sich dann aber während der Anbahnungsphase dafür entschieden, die Expertise von Games Workshop tatsächlich komplett auszunutzen, auszureizen oder davon zu profitieren. Mhm. Die kannten sich ja aus mit Fantasy Games und wollte dann mit ihnen das ganze Spiel in Kooperation designen. Und man mag es kaum glauben, eine der größten Herausforderungen dabei war es dann tatsächlich, das Spiel simpel zu halten. Also die frühen Versionen von HeroQuest, die waren noch sehr viel komplexer und komplizierter als die fertige Version, die wir kennen. Zum Beispiel hatte man es am Anfang mit einem modularen Spielbrett versucht, was man dann tatsächlich auch an örtlichen Schulen mit Kindern getestet hat. Das ist dann aber leider gnadenlos durchgefallen, weil es einfach zu kompliziert gedacht war und viel zu lange gedauert hat im Aufbau und in der Vorbereitung. Und außerdem hat natürlich so eine Modularität dafür gesorgt, das kann man sich ja vorstellen. Also wenn wir davon sprechen, dass so ein Spielplan modulartig wächst, mhm, in irgendwelche Richtung, dann weiß ich ja vorher nicht, in welche Richtung sich das bewegt. Mhm. Und wenn ich auf einem kleinen Tisch anfange, dann könnte es ja sein, dass der Tisch irgendwann
zu Ende ist.
Zu Ende ist und dann ja ist irgendwie blöd. Und
den ganzen Dungeon verschieben ist schon scheiße, dann fällt irgendwas um, ja, ja.
Genau, da stehen Figuren drauf und sonst irgendwelche Dinge, da hatte man keine Lust zu, hat also das auch wieder verworfen.
Und man muss da noch ganz kurz einschieben, die haben das auch mit Kindern ausprobiert, weil Kinder, Jugendliche eine Zielgruppe natürlich auch von MB gewesen ist. Hm. Sie wollten das auch einfach halten, weil sie Kinder ansprechen wollten.
Ja.
Und nicht Erwachsene, was die Kriegsspiele ja eher getan haben. Und außerdem war es in der damaligen Zeit auch nicht einfach, diese modularen Versatzstücke als Spielbrett einem Spieler oder den Spielern zu verkaufen, weil die das ja einfach nicht gewohnt waren, die haben das nicht verstanden, die waren einfach noch nicht so weit.
Tja, ich schätze, ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahren da voll drauf ab.
Alleine schon aus der Tatsache, die du gerade gesagt hast, Tobi, wo lege ich denn das erste Bodenplättchen hin und dann erweitert sich mein Spielbrett in eine falsche Richtung und dann ist da der Tisch zu Ende und dann muss ich alles verschieben und alles fällt um und alles ist doof.
Genau, was man kannte, war ja irgendwie Schach und Mensch, ärgere dich nicht und fang den Hut oder so. Da hat man ein Spielbrett.
Ja, genau.
Und das war unkompliziert. Das hier überschreitet ja wirklich so eine Grenze und hebt das nochmal auf eine ganz andere Ebene. Mhm. Und ja, wie vermarktet man sowas?
Vor allen Dingen damals, ne? Das muss man ja immer sagen. Heutzutage ist das ja total normal, dass alles modular ist. Aber damals, das kannte einfach keiner. Weil die wollten ja Kinder ansprechen und damit ja auch den Massenmarkt. Es wäre was anderes, wenn man dann nur die Fans von Warhammer ansprechen wollte, die eh gewohnt waren, irgendwie auf dem Boden zu spielen oder auf riesigen Tischen und mit irgendwelchen Gebirgszügen, die sie angemalt haben und solche Geschichten. Aber hier wollte man einen Massenmarkt ansprechen. Tobi, du hast es gesagt, auspacken, kurz die Regeln lesen, losspielen.
Genau, und Games Workshop war ja nun eher bekannt für Warhammer und komplizierte Regelwerke oder kompliziertere Regelwerke, während MB, ja, wie du sagst, massentaugliche Spiele produziert hat.
Genau.
Für Eltern, für Familien und so weiter. Und da musste man jetzt irgendwie eine Schnittmenge finden, ne?
Und wo du gerade Games Workshop nochmal erwähnt hast, es gab dann auch von denen tatsächlich eine Version mit sechseckigen Feldern, gefertigt teilweise aus Schaumstoff mit Wänden und eingelassenen Türen. Also sehr kompliziert, nochmal sehr kompliziert. Hm. Und diese Version, die wäre einfach viel zu teuer geworden, um sie in Serie herzustellen. Und mit diesen gewonnenen Erkenntnissen, also immer noch zu komplex, kein modulares Spielbrett, keine Wände aus Schaumstoff und so ein Kram, da hat Baker dann alles überarbeitet und alles zu einem deutlich traditionelleren Brettspiel geformt. Er wollte ganz ursprünglich, kommen wir auch nochmal wieder zum Bereich zu teuer, er wollte ganz ursprünglich 3 Panels, also ein dreiseitiges Spielbrett haben, ähnlich wie es dann bei, ich glaube, sowas wie Axis and Allies. Mhm. Da hast du dann aufklappen und nochmal aufklappen.
Ja, ja.
Wie gesagt, war auch zu teuer. Also kam es zu dem, wie wir es heute kennen, zweiseitigen Spielbrett. Einmal aufklappen. Und am Ende wurde es so simpel, man schlägt das Spielbrett auf, man schaut im Abenteuer nach, wo ist die Treppe? Diese Wendeltreppe, das ist der Startpunkt, da geht's los, das wird platziert und man sieht erst Dinge, wenn man Türen öffnet, haben wir ja eben schon angeschnitten, alles wirklich simpel, aber extrem effektiv. Und Baker hat auch mal gesagt, dass ihm das die Arbeit an Abenteuern sehr erleichtert hat.
Ja, kann ich mir vorstellen, wenn du nur einen relativ kleinen Dungeon hast, dann bist du ja allein in den räumlichen Ausmaßen schon sehr limitiert und brauchst dir keine ultra komplexen Kampagnen ausdenken, ne?
Diese Version, also die einfache von Baker, die wurde dann natürlich nochmal ausgiebig getestet bei Games Workshop und wenn auch etwas simpel, für gut befunden. Man einigte sich dann noch darauf, dass Games Workshop am Prinzip weiterarbeiten darf, also an dem HeroQuest-Spiel, an den Regeln. Daraus entstand dann Advanced HeroQuest, das genau wie das Originalspiel im Jahr 89 erschienen ist. Ich habe vor der Recherche keine Ahnung gehabt, dass es das gibt.
Ich auch nicht.
In Deutschland erschien Advanced Hero Quest nämlich nicht von MB, sondern von Klee-Spiele. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Die haben so ein Kleeblatt unten in der Ecke gehabt.
Ja, ja, so ganz dunkel. Hm.
Und das Ganze hieß Herr des Schwertes.
Okay.
Nee, also es war überhaupt nicht erkennbar, dass das irgendwas mit Hero Quest zu tun hat. In dem Spiel wurde es deutlich komplexer. Es gab zum Beispiel 12-seitige Würfel und nicht nur 6-seitige, war damals ja auch noch ein Novum. Also, wenn man nicht DSA gespielt hat oder Dungeons and Dragons, wer kannte denn mehr als 6-seitige Würfel? Es musste für Treffer auch gerechnet werden. Es gab endlich das modulare Spielbrett. Und eine Sache, kommt noch mal ein bisschen Trivia-Time. Im Regelteil, da musste in der deutschen Version ein Abschnitt herausgenommen werden, der Regeln hatte, wie man das originale Hero Quest mit Advanced Hero Quest kombinieren konnte. Es musste aus urheberrechtlichen Gründen gemacht werden. Wie gesagt, Hero Quest MB, Advanced Hero Quest als Herr des Schwertes bei Klee-Spiele. Naja, echt schade. Stephen Baker hatte allerdings mit diesem Advanced Hero Quest überhaupt nichts zu tun. Das war, wie gesagt, allein Games Workshop-Angelegenheit. Der ganz große Selling Point, haben wir ja auch in unserem kleinen Einspieler schon gesagt, das waren natürlich die Miniaturen. Diese wahnsinnig detaillierten Figürchen von Citadel Miniatures.
Wenn man überlegt, woher man kam, ich verweise nochmal auf Mensch, ärger dich nicht, da hat man diese kleinen Pylonen in 4 Farben. Die sind jetzt nicht so detailliert. Und da war das schon geil, wenn man quasi ein Spiel hatte, einen Kasten, in dem mehr oder weniger Actionfiguren drin gewesen sind, ne? Kleine.
Ja. Hm. Ich meine, das Geilste, was man damals hatte, war irgendwie der Zylinder von Monopoly.
Ja, stimmt. Aber der war immerhin aus Metall.
Ja, immerhin. Das stimmt. Das stimmt. Und auch wenn Baker nicht an Advanced Hero Quest beteiligt war, er war an allen folgenden Erweiterungen beteiligt. 92 hat er dann MB bzw. Hasbro, MB ist in Hasbro aufgegangen in der Zeit, verlassen. Den holte man allerdings im gleichen Jahr noch zurück, um zumindest noch an der Hero Quest Advanced Edition zu arbeiten, beziehungsweise an der dazugehörigen 13-teiligen Quest-Reihe The Dark Company.
Ja, und jetzt wird's ein bisschen verwirrend, denn du sprichst hier von Advanced Hero Quest und Hero Quest Advanced Edition.
Ja, das ist gar nicht verwirrend, ne? Das haben sie besser gemacht in Deutschland.
Ja.
Da hieß nämlich die Advanced Edition die Master Edition, die wir uns vorhin in dem Einspieler angeguckt haben.
Genau.
Wie gesagt, guckt mal bei YouTube rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
Genau. Um aber die Verwirrung noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Es blieb ja nicht bei dem Tabletop-Spiel, das haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt, beziehungsweise ich habe erwähnt, dass es da auch eine Videospielversoftung von gegeben hat, aber es wird jetzt auch nicht viel komplizierter, denn im Prinzip ist das hier eigentlich nur die 1:1 Übersetzung dieser Urversion, dieser HeroQuest Tabletop-Variante. Und weil wir uns ja eigentlich mit Videospielen beschäftigen, wollen wir die natürlich auch nicht unerwähnt lassen. HeroQuest, das Videospiel, ist erschienen 1991 und wurde von Gremlin Interactive entwickelt und gepublished. Ist ebenfalls ein rundenbasiertes Strategiespiel und es kam auf einige Systemen raus, zum Beispiel auf dem Archon Archimedes, auf dem Amiga, dem Amstrad CPC, dem Atari ST, dem C64, dem ZX Spectrum und für MS-DOS. Und Gremlin Graphics habe ich gerade erwähnt, über die haben wir ja zuletzt in unserer Folge über die Lotus-Reihe schon ein bisschen gesprochen.
Mhm, stimmt.
Und für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, holt das unbedingt nach. Aber auch die vielleicht mit Gremlin jetzt nicht so richtig viel anfangen können, sei nur so viel gesagt. Also Gremlin Graphics war ein recht bedeutender britischer Entwickler, der 1984 in Sheffield gegründet wurde. Und die in ihrer Anfangszeit hauptsächlich Spiele für 8-Bit-Heimcomputer entwickelt haben, wie so viele in dieser Zeit. Mhm. Ian Stewart und Kevin Noburn waren hier die beiden wichtigen Köpfe hinter dem Unternehmen, von denen es auch gegründet wurde. Und die waren ziemlich erfolgreich mit frühen Spielen wie Thing on a Spring. Haben wir auch letztens drüber gesprochen.
Ja.
Hat ja so diverse Wellen geschlagen.
Jetzt weiß ich's wieder. Hm?
Oder Wanted, Monty Mole, das ich nicht kenne.
Mhm, kenne ich auch nicht.
War wohl aber auch ein recht erfolgreicher früher 8-Bit-Titel. Und Anfang der 90er erschienen dann auch einige ziemlich bekannte 16-Bit-Spiele, unter anderem auf dem Amiga, wie zum Beispiel Zool oder Premier Manager oder eben Lotus. 1994 benannte man sich dann in Gremlin Interactive um und 1997 kaufte man sogar für lächerliche 4,2 Millionen Pfund DMA-Design. Also die Macher von Lemmings, kann man sich vorstellen, wie erfolgreich das Unternehmen zu der Zeit gewesen ist. Allerdings schon 2 Jahre später wurden sie dann selber übernommen von Infogrames aus Frankreich. Also nur so viel ganz kurz zur Historie von Gremlin. Zurück ins Jahr 1991, also dem Jahr, in dem diese Versoftung erschienen ist. Das Ganze bewegt sich, wie gesagt, sehr nah an der Brettspielvorlage und die wurde, wie ich finde, auch recht gut übersetzt und an die Möglichkeiten eines Computerspiels angepasst. Das heißt, wir haben hier ein rundenbasiertes Strategiespiel, das ebenfalls mit bis zu 4 Spielern gespielt werden kann, die in die Rollen der eben schon mehrfach genannten Archetypen schlüpfen können. Die Rolle des 5. Spielers bzw. des Spielleiters übernimmt dann hier der Computer. Mhm. Und die 4 Charaktere können entweder von 4 menschlichen Spielern gespielt werden oder wahlweise auch vom Computer. Das heißt, wenn ich alleine bin, kann ich trotzdem mit 4 Charakteren spielen. Mhm. Ich als menschlicher Spieler und die anderen werden dann eben vom Computer gesteuert.
Man kann aber auch alle steuern, ne? Also ich musste mich jetzt nicht für den Barbaren entscheiden und die anderen Figuren, also Zauberer, Zwerg, Alp, werden vom Computer gespielt. Ich kann auch alle steuern, ne?
Genau, du kannst natürlich auch einfach 4 Spieler angeben und dann alle steuern, genau.
Konnte ich auch alle vom Computer steuern lassen?
Oh, das weiß ich nicht genau.
Ich glaube nicht, dass das geht.
Nur zugucken, meinst du?
Das wäre ein bisschen verrückt. Der Computer spielt gegen den Computer.
Ja, das stimmt. Keine Ahnung, ob das ging. Naja, und je nachdem, wie man sich hier entschieden hat, bei einem magiesensitiven Charakter durfte man sich auch hier zu Beginn noch einen Satz von Zaubersprüchen aussuchen, die hier genau wie in der Vorlage aussehen. Und dann ging es auch schon los. Eine kurze Texttafel erklärt uns die Story der Quest, für die wir uns entschieden haben. Und anschließend befinden wir uns auch schon mitten im Spiel. Und das ist wirklich ganz hübsch gemacht. Also den Mittelpunkt bildet hier natürlich der Spielplan, der hier in so einer isometrischen Draufsicht dargestellt wird und wie in der Vorlage auch aus so Quadratelementen, Segmenten besteht. Aber natürlich nicht der komplette Plan, sondern immer nur ein momentan relevanter Teil ist hier sichtbar. Mhm. Und der liegt auch nicht einfach so da, sondern der ist aufgebaut auf so einem dicken Buch, das auf einem Holztisch liegt.
Ja, das ist nett.
Eingebettet in so eine mystische Umgebung, die das Ganze so ein bisschen einrahmt. Auf dem Tisch liegen ein paar Utensilien, eine Schriftrolle, ein Amulett und eine Kerze. Und im Hintergrund, da schaut uns ein bärtiger Typ hinterm Tisch hervor an. Sieht so ein bisschen magiermäßig aus, mit langen, lockigen Haaren irgendwie.
Das ist bestimmt der böse Zauberer, der ja,
vermutlich
in der UK- und US-Version, wie hieß er noch, Sardos?
Sardos, Sorg? Nee, Sardos war doch Sean Connery, oder?
ja, stimmt, hast du recht.
Nee, Morka.
Das war in der europäischen und deutschen Variante.
Ja, ach, was weiß ich.
Mann, wir kennen uns richtig aus.
So genau habe ich mir die Namen nicht gemerkt.
Ich wusste als Kind nicht, dass der so heißt. Ich hatte keine Ahnung.
Nee, ich auch nicht. Also ich glaube, in der Herleitung könnte das mal aufgetaucht sein, aber genau weiß ich das auch nicht mehr. Habe ich mir auch nicht durchgelesen damals. Also zumindest sieht das wirklich ganz hübsch aus. Es könnte so ein Alchemistentisch sein, hast du recht. Also da passen ja dann die Utensilien ja auch so ein bisschen dazu. Mhm. Das Ganze ist so in blau-lila gehalten, so dass sich die Sachen darauf gut abheben. Während der Spielplan selber versucht, so ein bisschen das Original abzubilden. Also die Dinge, die wirken hier einigermaßen realistisch. Also es gibt Holz, Mauerwerk und so Einrichtungen, die schon eher so nach dem Spielplan oder beziehungsweise den Elementen aus dem echten Spiel aussehen. Aber auch die Helden, die übrigens auch die gleichen sind, wie in der analogen Vorlage, also Barbar, Zwerg, Alp und Magier, die sind hier als gepixelte Sprites auf dem Plan. Die sehen auch cool aus. Mhm. Die bewegen sich auch in so Animationen. Also die sehen nicht so geil aus, muss man sagen. Die sind relativ statisch und
ja,
ne, nichts Besonderes. Aber trotzdem ist es ein ganz netter Effekt so.
Und man kann sie auf jeden Fall sofort wiedererkennen.
Ja.
Also sie sind sehr unterschiedlich.
Auf alle Fälle, ja. Es gibt links oben in der Ecke vom Screen so ein kleines Abbild von dem Charakter, der gerade am Zug ist mit einem Namen und den beiden Eigenschaften Körperkraft, die gleichzeitig für die Lebensenergie steht, und Intelligenz daneben. Und hier wird auch angezeigt, wie viel Gold der Charakter mitführt. Das ist am Anfang erstmal auf Null. Und ganz wichtig, man sieht hier auch die Anzahl der Schritte, beziehungsweise in dem Fall ja der Quadrate, die man mit der Figur zurücklegen kann. Und diese Anzahl der Schritte ergibt sich wiederum aus einer ersten Aktion, die man hier ausführen kann. Nämlich so eine Art Würfeln, nur ohne Würfel, dafür mit so einer Münzenanimation, die zu Beginn jeder Runde am unteren Rand dieses Buches auftaucht.
Ja.
Also es ist so ein, ja, die dreht sich so
ja.
und zeigt zufällig ganz schnell Zahlen von 1 bis 12. Und da kann man dann draufdrücken und dann hält die an und je nachdem, was da steht, ist dann eben das Würfelergebnis. Und ja, würfelt man eine 6, dann darf man 6 Quadrate zurücklegen.
Genau, aber Tobi, du hast gerade 1 bis 12 gesagt. Hm? Geht das wirklich von 1 bis 12? Mhm. Das ist ja eigentlich beschiss, ne?
Wieso?
Weil du mit 2 W6 keine 1 würfeln kannst.
Stimmt. Oder geht's ab 2 los? Oh, weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt. Vielleicht geht's auch ab 2 los. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Naja, und je nachdem, was man da auf dem Weg so begegnet, also Gegnern, die einen in einen Kampf verwickeln, oder man kommt an Türen vorbei, durch die man durchgehen kann, um in andere Räume zu gelangen, kann man auch hier nach jeder Runde die Umgebung durchsuchen, genau wie in der Brettspielvariante, um möglicherweise Schätze oder Geheimtüren zu finden oder Fallen.
Genau, Fallen wären dann Pech, du kannst aber auch Glück haben, Schätze oder so ein Kram, aber auch Heiltränke oder Waffen, also Ausrüstungsgegenstände, die im Inventar landen. Diese besagten Aktionen, also die suchen oder kämpfen, die lassen sich durch kleine Symbole ausführen, die sind, das ist ganz nett gemacht, auf so Lesezeichen drauf, die aus dem Buch rausgucken.
Genau. Das haben sie hier ganz hübsch integriert, ne?
Mhm. Ich finde das auch sehr nett. Schöne UI. Und Tobi, du sagtest ja eben, man kann in Kämpfe verwickelt werden.
Mhm.
Man kann natürlich auch selber in die Offensive gehen und Gegner angreifen. Und das spielt sich im Prinzip fast genauso wie in der Tabletop-Variante ab. Der Spieler wählt einen Gegner in unmittelbarer Nähe an, um ihn anzugreifen. Und in dem Moment wechselt die Ansicht in eine Art isolierten Kampfmodus, in dem dann nur die beiden Kontrahenten zu sehen sind.
Mhm.
Und dann erscheinen die Würfel und die sind auch wie in der Vorlage, also Angriff, Verteidigung dargestellt mit Schädel, Schild bzw. Bienchen ne, bei den Bösen.
Wobei ich glaube, das Bienchen gibt's hier auf dem Computer, glaube ich, gar nicht.
Nein?
Mhm.
Na gut.
Bin ich mir relativ sicher.
Ich glaube dir mal, der Kampf läuft auf jeden Fall automatisch ab. Das Würfelergebnis wird im Hintergrund berechnet, wobei die benutzte Waffe oder die getragene Rüstung über den Ausgang mitentscheiden kann.
Genau. Das heißt, jedes gewürfelte Schild reduziert auch hier die Treffer um einen Punkt, ne?
Genau. Und wenn mehr Totenköpfe als Schilde gewürfelt wurden, dann geht halt Schaden durch und ja, die Gegner haben ja nur einen, wissen wir ja.
Genau. Und hat man Pech, wird der Angriff abgewehrt, also der eigene Angriff, und es geht dann weiter. Hat man Glück, besiegt man den Gegner. Und der löst sich dann in so einer Animation mit so einem gesampelten Sound in Feuer auf. Also das ist ganz geil eigentlich.
So ein Schrei, ne?
Ja, den habe ich auch immer noch im Ohr.
Ja, ich auch.
Der ist wirklich sehr Amiga, ist so ein Voice-Schrei-Sample irgendwie.
Den spielen wir mal kurz ein.
Ja, sehr geil.
Also ja.
Auch da bin ich direkt wieder bei dir im Kinderzimmer.
Ja.
Rundenbasiertes Spiel. Wenn man seinen Zug beendet hat, ist der nächste Held an der Reihe. Und wenn alle durch sind, ist dann der Computer am Zug. Und dazu wechselt die Ansicht dann auch nochmal wieder in so einen anderen Modus, in dem man die Map verkleinert von oben sieht und in der man dann die Aktivitäten des Gegners oder der Gegner sehen kann, die sich ja ebenfalls bewegen oder angreifen können. Und so setzt sich das Ganze dann fort und man erschließt nach und nach diesen Dungeon, bis man auch hier tot ist oder die Aufgabe erfüllt hat. Und man kann übrigens zwischendurch auch auf sein Inventar zugreifen, um zum Beispiel Rüstungen oder Waffen zu wechseln, die man auf dem Weg gefunden hat. Das kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Oder aber auch, um Heiltränke zu sich zu nehmen.
Also eigentlich eine sehr gute Versoftung.
Absolut. Ich finde es wirklich gelungen, sehr nah an der Vorlage und ebenso einfach zu verstehen und arcadisch zu spielen, in Anführungszeichen, wie auch schon die analoge Vorlage. Also habe ich tatsächlich auch öfter gespielt als das Original. Das hat schon Bock gemacht. Also sowohl mit mehreren, da war es natürlich noch cooler, aber auch alleine konnte man da durchaus mal ein, zwei Runden spielen.
Was ganz interessant ist, ich habe jetzt keine genauen Zahlen vorliegen, weil wir ja das Brettspiel besprechen und nicht das Computerspiel. Aber ich weiß, dass die deutsche Presse das Ding damals nicht besonders gut besprochen hat, es ziemlich langweilig fand, wobei die internationale Presse sehr begeistert war von der Versoftung und genau das, was du gesagt hast, dieses 1:1, das Brettspiel, aber die Möglichkeit, das alleine oder halt von einem Computer geführt spielen zu können, das wurde sehr positiv hervorgehoben.
Ja, es war einfach zugänglich, ne? Wenn ich da so an DSA denke, das war auch cool, aber bis du da starten konntest, hat es ja schon ein Weilchen gedauert, bis du dir da erstmal deine Charaktere zusammengezimmert hast. Was auch cool gewesen ist für jemanden, der Spaß an DSA hatte und DSA kennt.
Rollenspiel halt, ne?
Genau. Klar, ist jetzt ein bisschen gemein der Vergleich, ne? Das eine ist ja ein echtes Rollenspiel, eine Pen-and-Paper-Vorlage, das hier hat ja schon die arcadigere Tabletop-Variante als Vorbild, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wer Bock hat auf eine kurze Runde Fantasy-Action, die so Anleihen von Rollenspielelementen hat, der ist damit auf jeden Fall ziemlich gut bedient.
Ja, aber damit das hier mit dem Videospiel nicht überhand nimmt, gehen wir nochmal kurz auf die weiteren Nachwirkungen ein. Da gab es nämlich noch ein bisschen was. Zuerst einmal gab es eine ganze Menge Erweiterungen. Noch im selben Jahr wie das Hauptspiel, also 1989, da erschien die erste Erweiterung, Karakwan. Mhm. 1990 erschien dann Gegen die Ogre-Horden und die Rückkehr des Hexers. Letztere Erweiterung hatte ich auch. Und das war auch die einzige, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Computerspiel zurück, das war die einzige versoftete Erweiterung, das einzige Add-on, was es auch für das Computerspiel gab.
Ah ja.
1991 folgte dann Morkas Magier. Die hatte ich damals auch. Die fand ich sehr cool. Das war eine von diesen etwas größeren Packungen, wo 4 böse Magier drin waren, die nochmal ganz anders aussahen. Das war sehr geil.
Das waren so kleine Kartons, ne?
Es gab kleinere und größere. Und Morkas Magier war einer von den größeren Kartons.
Aber die waren nicht so groß wie das Original, oder?
Nee. Deutlich kleiner. 1992 gab es dann ausschließlich auf dem US-Markt noch Add-ons, nämlich Barbarian Quest Pack und Elf Quest Pack. 92 erschien dann die Master Edition, die haben wir uns ja vorhin angeschaut und auch schon drüber geredet. 1994 gab es dann eine Fortsetzung für das Computerspiel, kommen wir doch nochmal auf den Computer zurück, nämlich HeroQuest 2, Legacy of Sorazil oder Sorazil oder wie auch immer man es aussprechen möchte.
Terazil vielleicht.
Das erschien tatsächlich, war ich sehr überrascht, nur auf verschiedenen Amiga-Systemen, also 1200er, ich glaube auch noch auf dem 500er, CD32 und so weiter, aber nicht für andere Systeme. Zwischendurch gab es dann sogar noch 3 HeroQuest-Romane, zumindest im englischsprachigen Raum, und ein Comic-Sonderheft. Kurz erwähnen möchte ich auch unbedingt noch StarQuest, beziehungsweise Space Crusade, wie es eigentlich heißt, was ich früher auch gar nicht wusste. Ich habe mich immer gewundert, warum das Computerspiel Space Crusade heißt. Das war auch von MB, also das Brettspiel, ne, dank des enormen Erfolgs von HeroQuest kam mit StarQuest quasi die Warhammer 40k Brettspielvariante.
Auch geil.
Richtig geil.
Vom Ablauf gar nicht so unterschiedlich, sondern ziemlich gleich sogar.
Aber ein bisschen modulareres Spielbrett. Die haben ein paar Sachen umgesetzt, die bei HeroQuest noch nicht umgesetzt wurden.
Und man war natürlich in so einem Science-Fiction-Setting unterwegs. Also wer keinen Bock auf Fantasy hatte, der war dann hier ganz gut bedient. Habe ich auch geil gefunden.
Ja.
Auch die Versoftung, ne?
Ja, fand ich auch richtig geil. Hatte ich doch mal in der Musikfolge dabei, den Track. Ja. Um HeroQuest wurde es dann ein bisschen ruhiger. Das Spiel hatte aber ein bisschen was losgetreten. Denn das Genre der Dungeon-Crawler, du hast es vorhin schon erwähnt, oder auch Adventure-Board-Games war geboren. Wobei, geboren ist nicht ganz richtig. Es gab vorher schon ein Spiel namens Talisman. 1983 kam das auf den Markt. Und Arkham Horror, das kam 1987. Aber HeroQuest hat diese Art von Spielen erstmals, ja, habe ich vorhin gesagt, in den Mainstream gebracht. Und es gab damals Nachahmer, einige, noch in den 90ern. Ne, wir haben es, als wir uns den Kasten angeguckt haben, gesehen, die Werbung von Claymore Saga.
Ja, voll geil.
Das war auch von MB und spielt tatsächlich auch in der Warhammer-Welt. Wusste ich auch vorher nicht. Ja, ja.
Okay.
Es gab vom Schwarzen Auge gleich 4 Brettspiele, an die kannst du dich vielleicht erinnern. Burg des Schreckens, Dorf des Grauens, Tal des Drachens und Schlacht der Dinosaurier. Ich weiß, dass ich die total geil fand, aber die waren noch größer und dadurch noch teurer als HeroQuest. Habe ich nie gekriegt. Tomek oder Olli oder die beiden hatten irgendwie ein oder zwei davon. Habe ich, glaube ich, mal irgendwie angespielt, aber nie so richtig. Egal, im Laufe der Jahre kamen dann immer aufwendigere Spiele. Regeln wurden weiterentwickelt. Ne, HeroQuest war ja sehr einfach. Es wurde alles komplexer. Und um hier nur mal exemplarisch so ein paar zu nennen von diesen heutigen Dungeon Crawlern, also von den moderneren Dungeon Crawlern, da gibt's zum Beispiel Maus and Mystic, Descent, Gloomhaven oder sehr klassischer Titel Sword and Sorcery. Ich habe davon leider nur mal Maus und Mystik gespielt, ist aber auch lange her, kann da also leider wenig zu sagen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr irgendwas davon gespielt habt oder sagt, hey, wenn du HeroQuest magst und sowas in dem Stil spielen möchtest, dann spiel unbedingt mal, würde mich tatsächlich mal interessieren, was von den heutigen Dungeon Crawlern ist mindestens genauso gut wie HeroQuest. Wenn man die Nostalgiebrille, die man dann natürlich abnehmen muss, was ersetzt die Nostalgiebrille bei HeroQuest mit besseren Regeln, mit, keine Ahnung, besserem Spielbrett, mit besserer Welt, mit was auch immer.
Ich kann dir da leider auch nicht weiterhelfen. Ich habe von all dem noch nie was gehört, geschweige denn irgendwas davon gespielt.
Das ist traurig, Tobi. Aber na gut, ich bin ja nicht viel besser. Ich habe ja auch nur Maus und Mystik mal angespielt.
Naja. Aber es sollte dann 2022 Back to the Roots gehen. HeroQuest kam in einer umfangreichen Neuauflage raus. Anfangs schnell vergriffen, ist es heute kein großes Problem, diesen neuen Kasten zu bekommen. Aktuell kostet das Ding knapp über 100 Euro. Es gibt mittlerweile aber auch eine günstige Variante für ungefähr die Hälfte, 45 Euro oder so. Da sind dann allerdings nur die Helden echte Figuren. Die Monster sind dann nur so Plättchen. Für die Neuauflage gibt es auch unzählige Erweiterungen. Alle von damals wurden neu veröffentlicht und auch ein paar neue erschaffen. Also HeroQuest hatte all die Jahre eine treue Fanbase und die Neuauflage war da ein, ja, ein Traum für jeden HeroQuest-Fan von damals. Ne, also nicht jeder hat ja so ein Glück wie ich, diesen Kasten nochmal geschenkt zu bekommen. Und insofern war das natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, endlich mal wieder HeroQuest zu spielen. Wer aber auch heutzutage noch Bock hat, das alte Original zu spielen, gibt's natürlich bei eBay alles. Kosten so je nach Zustand zwischen 70 und 100 Euro, würde ich sagen. Mm,
ja.
Also geht noch.
Ja, geht noch.
Nicht viel teurer als damals eigentlich.
Und wenn man Glück hat, auch nicht teurer als das Remake.
Ja, das stimmt. Ich habe das Remake nie gesehen oder gespielt, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das viel, viel geiler aussieht, weil das alte war schon wirklich gut gemacht. Also wenn du das irgendwie erwischt in einem guten Zustand, bist du damit eigentlich schon gut bedient und hast natürlich noch die ordentliche Prise Nostalgie dabei, ne?
Was beim Remake wirklich nett ist, ich habe den Kasten ja zu Hause, sind das bei Türen oder überhaupt bei den ganzen Möbeln, da gibt's keine Pappe mehr. Das ist alles durchmodelliert.
Okay, ja.
Also der Türrahmen ist modelliert und nicht mehr aus Pappe. Also der ganze Pappkram kann den nicht mehr umknicken.
Ja, und ich bin da mit meinem Kasten vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, weil der, haben wir ja gesagt, ist wirklich in einem extrem guten Zustand. Da ist nichts angelaufen, vergammelt oder verknickt. Der sieht ja wirklich noch, der sieht ja aus wie neu quasi, mehr oder weniger.
Na ja.
Ja, also wirklich wenig bespielt oder gut darauf aufgepasst.
Ja, das ja. Aber eine Sache, die ich noch ganz nett fand, der Stephen Baker hat für die Neuauflage tatsächlich auch nochmal an HeroQuest gearbeitet. Der hatte auch nochmal neue Quests geschrieben.
Ah ja.
Ja, das fand ich sehr nett, dass die den zurückgeholt haben.
Ja, cool.
Und dann gucken wir uns nochmal ganz kurz an. Ich habe versucht, ein bisschen was herauszufinden. Es ist gar nicht so leicht. Fremdkritik, ne? Was hat die Presse damals gesagt? Bei Computerspielen kein Problem. Aber wer hat denn damals Brettspiele besprochen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber trotzdem ein paar Zahlen gefunden. HeroQuest war sehr erfolgreich. 300.000 Mal insgesamt verkauft. Aus heutiger Sicht mag das wenig klingen, aber für ein Brettspiel in der damaligen Zeit scheint das viel gewesen zu sein.
Ja, so ein nischiges Brettspiel vor allem.
Ne? Genau. Und eine Sache, die ich noch ganz witzig fand. In Spanien, da war das Ding dreimal hintereinander das erfolgreichste Brettspiel des Jahres. Also auch da hat sich das Ganze gut verkauft. Und das bisschen, was ich gefunden habe, wenn man davon ausgeht, dann war auch die Fachpresse damals durchaus angetan. In der Games International, Ausgabe 8 von 1990, da hat man zwar ein paar Regelschlupflöcher kritisiert, die man sehr schnell finden könne, Aber insgesamt vergab man trotzdem noch gute 3,5 von 5 Punkten. Ja. Und in der Ausgabe 491 des Dragon Magazins, da zeigte man sich sehr begeistert von dem Spiel. Allerdings räumte man auch ein, dass das im Kern doch eher ein Spiel für Kinder sei, eher ein Spiel für Jugendliche und Kinder.
Aber das war ja auch die Idee eigentlich.
Ne? Genau. Was die dann aber wieder ganz witzig fanden, wenn man es mit Kindern spielt, dann könne das wohl relativ schnell chaotisch werden, weil Kinder, deren Erfahrung nach damals, nicht so kooperativ, sondern eher kompetitiv spielen. Mhm. Und ja, dadurch wird es halt, ja, wie gesagt, chaotisch. Nee, ich will aber den Schatz haben. Nee, ich will aber den Raum durchsuchen. Ich will aber den Ork kaputt hauen und solche Geschichten.
Ja, stimmt.
Mehr konnte ich leider nicht finden.
Mhm. Naja, immerhin.
Immerhin ein bisschen was. Fremdkritik. So gerade so irgendwie. Aber wie sehen wir das Spiel denn, Tobi?
Ja, jetzt tue ich mir ein bisschen schwer. In unseren anderen Folgen, wenn wir über Computer und Videospiele sprechen, ist das ja ein bisschen einfacher. Da kann man sagen, hey, ich habe das Spiel gerade gespielt oder sogar durchgespielt. Das gestaltet sich hier jetzt ja ein bisschen anders. Ich habe das, wie gesagt, vor einiger Zeit, das ist aber bestimmt auch schon wieder 1-2 Jahre her, mal wieder gespielt. Und das hat funktioniert mit den Kindern. Mhm. Also die waren vielleicht noch ein bisschen zu klein, aber wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß und mit dem Wissen und den Erinnerungen von damals, die ich noch so habe. Und
die Nostalgiebrille.
Der Nostalgiebrille und unserem Unboxing, das wir gemacht haben, in dem wir uns ja zumindest die Inhalte des Kastens immer genauer angeguckt haben, würde ich sagen, dass das Spiel gut gealtert ist, mhm, dass man das heute durchaus absolut noch spielen kann, wenn man nicht den Anspruch hat an große Pen-and-Paper-like-Regelwerke. Also mhm, der große Rollenspiel-Enthusiast, der wird da vielleicht nicht so viel Spaß mit haben, weil er anderes gewohnt ist und dem das zu oberflächlich sein wird. Aber ich glaube, so dem, ja, dem Gelegenheitsrollenspieler und dem grundsätzlich Fantasy-affinen Spieler, dem wird es schon gefallen. Also mhm, da bin ich mir ganz sicher. Und da würde ich mich jetzt auch mal so zu zählen, wobei Gelegenheit-Rollenspieler da auch wirklich noch übertrieben ist, aber ich mag das schon mal ganz gerne, in so ein Fantasy-Setting einzutauchen. Also genau das, was ich vorhin gesagt habe, mal kurz eintauchen für 1-2 Stunden, ohne sich vorher groß Zeit zu nehmen, vorzubereiten oder sonst irgendwas, ist das auf jeden Fall noch absolut geeignet. Und bei dir?
Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich es auch lange nicht gespielt habe. Und wo du das gerade nochmal mit deinen Kindern gesagt hast, ist mir eingefallen, dass ich das sehr wohl, aber das ist auch schon wieder, keine Ahnung, 2-3 Jahre her, nochmal wieder gespielt habe. Bei Olli im Keller, wo auch mein Kasten ist, da haben wir das gespielt und das hat immer noch erstaunlich gut funktioniert. Das hat wirklich Spaß gemacht. Die Monster kaputt hauen ist spaßig, das Würfeln ist spaßig, das Gemeinsame da durch den Dungeon crawlen ist spaßig. Das ist schon ein gutes Spiel und ich glaube einfach mal, dass wenn man sich des Alters dieses Spiels bewusst ist oder wenn man vielleicht auch moderne Dungeon Crawler nicht gespielt hat, weil alleine die Tatsache, dass es kein modulares Spielbrett ist, dass du viereckige Bodenkästen hast und keine sechseckigen, die natürlich viel fairer sind, in welche Richtung bewege ich mich gerade, weil über Kreuz angreifen, aber nicht über Kreuz gehen können und solche Geschichten, ne? Es ist ja bei HeroQuest alles noch ein bisschen, ja, ich hätte beinahe altertümlich gesagt, aber wird ja irgendwie zum Setting passen. Wenn man das alles mal rausnimmt und sagt, okay, kenne ich nicht, ich habe keine modernen Dungeon Crawler gespielt, oder ist mir egal, oder ich kann es ausblenden,
check,
weil ich einfach weiß, wie alt es ist, dann kann man mit dem Ding definitiv noch Spaß haben. Und ich habe nicht alle Erweiterungen der Neuauflage, beziehungsweise mir nicht alle angeguckt. Also ich habe auch nicht alle, aber ich habe mir auch nicht alle angeguckt. Aber ich habe schon gesehen, es gibt in diversen von diesen Erweiterungen neue Helden, neue Spielfiguren, die das Spiel, denke ich mal, noch ein bisschen tiefer machen, noch ein bisschen anfüttern.
Vielleicht gibt's auch mal eine weibliche Figur.
Da gibt es weibliche Figuren tatsächlich. Das haben wir gar nicht erwähnt. Das ist ein sehr, sehr undiverses Spiel. Es ist sehr unwoke.
Ja, es ist schon eher so der Junggesellenabschied, der da
ja,
durch den Dungeon crawlt.
Ja, definitiv. In den Neuauflagen gibt es auch Heldinnen. Es gibt, glaube ich, habe ich das richtig im Kopf, in dieser günstigen Neuauflage, da gibt es dann, glaube ich, sogar die Wahl, ob man eine Barbarin oder einen Barbar spielt. Da gibt es dann beide Figuren. Irgendwo habe ich das gesehen. Kann auch in einem anderen Kasten gewesen sein. Aber ich habe das gesehen, dass es dann beide Varianten gibt.
Ja, ich fand das auch komisch, als ich mir die Figuren da jetzt zuletzt angeguckt hatte. Ich hatte es nicht mehr so in Erinnerung. Aber du hast ja wirklich diese klassischen Archetypen. Und von mir aus, lass den Barbaren ein Barbar sein und den Zwerg ein Zwerg. Aber wenigstens diese Hybridfigur, diesen Alp, den hätte man jetzt ja mal als magiesensitive Amazone oder Elfe oder Elbe oder was auch immer ausgestalten können. Aber den jetzt auch noch als Typen da mit reinzunehmen, das finde ich ja.
Oder eine Zauberin, ne? Oder eine Hexe oder so.
Genau, also wenigstens diese etwas, in Anführungszeichen, schwächeren Charaktere, ne? Das hätte ja auch so ein bisschen ins Klischee gepasst, aber ja, selbst das haben sie da irgendwie verbockt. Naja.
Das haben sie in der Neuauflage definitiv besser gemacht. Ja, cool. Also insofern, gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Wenn man das auch ausblenden kann, dann kann man mit dem alten Kasten definitiv Spaß haben. Man kann sich auch die Neuauflage angucken. Die macht ein paar Sachen nochmal besser, ist optisch in vielerlei Hinsicht nochmal ein Ticken hübscher. Über das Cover kann man sich streiten. Das sieht halt ein bisschen digitaler gepainted aus. Das Original, haben wir ja vorhin gesagt, ist ein echtes Gemälde. Kann man sich jetzt drüber streiten, was man schöner findet. Aber doch, ich finde, das funktioniert auch immer noch. Ich finde auch, dass das Computerspiel immer noch funktioniert. Für mich ist das ein schönes Spiel mit ordentlich Nostalgiefaktor. Ich weiß nicht, wie ich es ohne Nostalgiefaktor fände. Für mich absolut immer noch spielbar. Kann man mit Spaß haben.
Ja, cool. Dann sind wir uns da ja einig.
Ja, und damit haben wir es mal wieder, oder?
Das scheint mir so. Und ich schätze, dann haben wir auch gar nicht mehr allzu viel zu tun, als unseren lieben Hörerinnen und Hörern zu danken, die es hier mit uns so lange ausgehalten haben und mit uns auch diese Premiere erlebt haben, ein analoges Brettspiel zu besprechen. Wenn euch das auch gefallen hat da draußen, dann lasst uns das gerne wissen, indem ihr uns eine nette Bewertung hinterlasst auf Apple Podcasts oder Spotify beispielsweise. Ihr könnt uns aber auch einen netten Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder uns auf irgendeinem anderen Wege wissen lassen, dass es euch gefallen hat oder nicht. Slidet in unsere DMs, wie ich also gerne sage.
Ja, und Tobi, du hast ja in unserer letzten Folge so nett gebettelt, dass die Leute doch tatsächlich mal.
Ich hab mich beschwert.
Uns bitte was bei Spotify oder Apple Podcast reinschreiben sollen. Ja. Und das scheint funktioniert zu haben, denn wir haben dieses Jahr schon 3-mal so viele Bewertungen bekommen wie letztes Jahr.
Genau, auf Apple Podcasts zum Beispiel. Da war ich wirklich sehr entzückt und habe mich extrem darüber gefreut. Und da können wir uns ja auch nochmal namentlich bedanken bei Mastrom X, bei Kontextbewusst und bei Plata 1278. Vielen Dank für eure lieben Bewertungen. Das hat uns sehr gefreut. Und wenn ihr das genauso richtig machen wollt wie diese 3, liebe Hörerinnen und Hörer, dann macht ihnen das doch einfach nach und gebt uns eine nette Bewertung.
Und wenn ihr es richtig, richtig machen wollt, dann kann ich nur nochmal Sebo zitieren, der ja gerne sagt, beschmeißt uns mit Geld bei Steady oder bei Ko-fi.
Genau.
Da kann man uns mit 3 Euro im Monat unterstützen, damit dieses wundervolle Projekt hier ewig gestern irgendwann kein Minusgeschäft mehr für uns ist. Das wäre einfach ein Träumchen.
Genau, da würden wir uns natürlich genauso drüber freuen.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und Philippe würde jetzt natürlich wie immer sagen,
der würde sagen, bleibt am Drücker.
Ja, das würde er sagen. Und Sebo sagt wie immer, auf Wiedersehen.
Bis dann.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
MB präsentiert. Keltenreich ist ein Kampf entbrannt, die Schattenarmee überfällt das Land. High Lord oder Druide, wer kommt an die Macht? Du bist der Feldherr und entscheidest die Schlacht. Die Gregor-Saga von MB. Achtung, Leute! Los, hinterher! Ach, verdammt! wo sind wir hier? Bei der Polizei, Freunde. Huch! Lego-Systemstadt. Wie das Leben so spielt. MB präsentiert.
Dreht das kreativ ran. Kreiert euren eigenen Modeschmuck. Denn jetzt seid ihr Schmuckdesigner und könnt euch jeden Traum selbst erfüllen. Schöne Sachen, die richtig Spaß machen. Ringe, Armbänder oder eine Kette. Unglaublich. Tja, Kreativstyle ist gefragt. Schmuckdesigner von NB.
Bibi, das Fohlen! Schnell! Komm schon, Tina! Lene, Mene, Nase, Hund sei jetzt ein Hase. Hexe!
Hallo.
Toll, Bibi. Alles klar?
Zwei neue Geschichten vom Reiterhof mit Bibi und Tina. Papis Pony und der Liebesbrief. Oh Mann, Faraday in June Tiger. Mit dem irren neuen Super Tiger Sound. Große Ausdauer, unglaubliche Kräfte und Power ohne Ende. June Tiger für die härtesten Offroad-Situationen. June Tiger, fußferngesteuert mit Original Tiger Sound und Licht. Die neue Offroad-Maschine, natürlich von Chronicon.
Wie süß, wie süß. Schau mal, wie süß. Die Hunde. Sind noch so klein.
Sie wollen bei ihrer Mami sein.
Wie süß, schau mal, wie süß. Es gibt sie in rosa und auch in braun.
Und in schwarz-weiß.
Süße kleine Hundebabys zum Spielen und Schmusen von Hasbro.
Nach Ariel und Aschenputtel gibt es jetzt ein Disney-Meisterwerk neu als Kaufvideo. Basil, der große Mäusedetektiv. Zusammen mit dem liebenswerten Tobi befreit er Olivias Vater aus den Fängen des bösen Rattenzahns. Basil, der große Mäusedetektiv. Erleben Sie dieses Abenteuer jetzt auf Video.
Jetzt gibt es für die Schlemmerpommes eine richtige kleine Küche. Mit Kochherd, Backofen, Spüle, Schüsseln und Töpfen. Da wird das Kuchenbacken zum Fest.
Dein lieb zu deinen Ponys, meine kleinen Ponys und die Ponyküche.
Jetzt kommt das Spiel zur bekannten Fernsehshow, das Disney-Club-Spiel. Spannend für Groß und Klein. Ab sofort im Spielwarenhandel. Neu von Mattel.
Schaut mal, kennt ihr schon das schlaue Frage- und Antwortspiel Alexikon?
Hallo, ihr Schlaumeier. Ich bin der Stifter alles weiß. Bei jeder richtigen Antwort geht mir ein Licht auf. Gewonnen! Es gibt viele tolle Themen bei Alexikon.
Alexikon, das schlaue Spiel, das Wissen schafft. Alexikon, die Lernspiele von Ravensburger.
Petra, guten Morgen. Willst du die Babys wickeln?
Ich gehe nur schnell ins Bad. Ein wunderschöner Tag. Wie schön die Kinder spielen. Schmeckt's, Baby?
Petra, du hast die schönsten Ideen.
Petra Spielhaus. Dein erstes richtiges Haus.
Brandneu. Street Fighter 2 für Super Nintendo. Das elektrisierende Kampfsportspiel für zwei. Jeder Kämpfer hat seine Spezialtechnik. Akrobatische Kicks, geheime Tricks. Street Fighter 2 und die unschlagbaren Welthits. Nur für Super Nintendo. Nintendo!
Zaubertrolle wunderbar, hier und da, hier und da. Zaubertroll mit langem Haar und Wunschjuwelen, ja. Zaubertrolle reibt den Stein, Wünsche können Wahrheit sein. Zaubertrolle, mein und dein, wir werden Freunde sein.
Die lustigen Zaubertrolle von Hasbro. Nur echt mit dem Wunschjuwel.
Fünf Babys!
Das sind meine Queens.
Mit eigenen Farben. Schau die Fünflinge im Bad. So süß. Und im Puppenwagen. So lieb. Hol die Sequenz.
Mit der Super Werkbank von Fischer-Price hast du alles im Griff. Werkzeug so echt wie bei den Großen. Das staunt selbst Papi. Fischer-Price.
Coco Crazy ist verrückt.
Ist Urwald tot, ein crazy Spiel ist da.
Nicht gebunden Affen durch Märkte, wo die Farbe war.
Hast du dabei aufgepasst, wirst du Coco Crazy Star.
Coco Crazy ist verrückt.
Coco Crazy, das affenstarke Spiel von Ravensburger.
Polly Pocket,
Polly Pocket, Schreibmappenset.
Polly Pocket,
mit deinen Freunden, komm, sei nett.
Polly Pocket,
mit tollen Stiften und ner Wohnung drin.
Polly Pocket,
und du trägst sie auch als Ring.
Polly Pocket,
wohin du gehst, Polly Pocket geht mit.
Polly Pocket von Mattel.
Bleib cool, konzentriere dich, denn die Zukunft beginnt jetzt. Mit Super Nintendo 16-Bit-Power und immer neuen unschlagbaren Superspielen. 3D-Grafik, 360-Grad-Turns, 32.000 Waffen. Nie zuvor waren die Effekte verblüffender, die Spiele heißer, die Gegner gefährlicher. Bist du gut genug für Super Nintendo? Dann hol's dir! Nintendo, I want it all!